Arte. Radio 1. Hörbar Brust.
Ich wollte ja die Hauptrollen spielen, ne? Ich wollte ja die Julia spielen. Ich war zu groß, zu dick, zu was weiß ich, die Zähne nicht gerade, nicht dies, nicht jenes. Und viele haben auch Männer entschieden, wer das Reh spielt. Und das Reh bin halt nicht ich. So. Und auf Instagram kann ich aber das Reh sein oder kriege dafür, wie ich bin, den Zuspruch, weil eben der Witz ist, ganz viele Frauen sind so wie ich, genau so, und die sind da.
Radio 1, die Hörbarust, eine Radiosendung und ein Podcast. Woche für Woche sitzt mir eine interessante Person gegenüber und erzählt aus ihrem Leben, bringt dazugehörige Musik mit. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1, Hörbarust.
Die Entscheidung an sich stand für unseren heutigen Gast schon sehr früh fest. Sie würde Schauspielerin werden, klare Sache. Nun ist das ja erstmal ein Wunsch, der vielen jungen Menschen im Kopf herumschwirrt und von dem die Film- und Fernsehbranche von jeher profitiert. Denn sie wird idealisiert und romantisiert und löst dann in der Realität dieses glitzerige und abgefahrene oft gar nicht ein. Das merkte auch Elena Uhlig, die sich aber schon deshalb nicht umentscheiden konnte, weil sich Mutter und Großmutter finanziell ganz schön strecken mussten, um der jungen Frau das Studium zu ermöglichen. So hielt die 1975 in Düsseldorf geborene Elena durch, auch als es richtig schwer für sie war. Zum Glück, denn irgendwann platzte der Knoten und Frau Uhlig konnte zeigen, was sie auf dem Kasten hat. Zum Beispiel 4 Jahre lang in der Erfolgsserie mit Herz und Handschellen an der Seite von Henning Baum. 2002 ging's los. Oder in so großartigen Filmen wie Alles auf Zucker und Klassentreffen. Inzwischen hat sich die vierfache Mutter, die mit dem österreichischen Schauspieler Fritz Karl zusammenlebt, längst breiter aufgestellt. Sie ist ein Social-Media-Star mit über 400.000 Followerinnen. Allein auf Instagram.
Und einer wahnsinnigen Energie, die man zu sehen scheint. Herzlich willkommen, liebe Elena.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, Bettina. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch. Und das mit der Energie, das durfte ich schon mal feststellen, als wir uns kennenlernten. Das ist ungefähr 15 Jahre her, also wirklich sehr, sehr lang. Und da ist mir das schon in Erinnerung geblieben, wer dich auch in Rollen sieht. Also du hattest zum Beispiel in der Rolle von Klassentreffen, da konnte man so sehr frei agieren. Da hat man gemerkt, was auch wahrscheinlich zu dir gehört an Energie. Aber interessanterweise habe ich jetzt gerade in den letzten 30, 40 Sekunden, bevor das Mikro aufging, hast du die Augen so geschlossen und warst ganz ruhig, ganz entspannt. Man merkte richtig, dass das wie so eine Drehtür war für den Moment. Machst du sowas bewusst oder habe ich mir das eingebildet?
Nee, das mache ich schon bewusst. Also ich konzentriere mich natürlich schon. Mein Mann sagt immer, ich würde mich nicht konzentrieren. Ich konzentriere mich halt anders. Ich konzentriere mich kurz davor und bin die ganze Zeit, gehe ich mit der Sache schwanger und dann muss ich aber nochmal kurz und dann bin ich da.
Warst du jemals jemand mit Lampenfieber oder überhaupt, das muss jetzt sich nicht nur auf deinen Job beziehen, sondern auch Situationen, vor denen man so ein bisschen sich fürchtet, gibt es sowas bei dir?
Ja, das gibt's ganz schlimm. Ich meine, das war ja auch der Grund, warum ich 19 Schauspielprüfungen versenkt
19.
habe. 19? 19.
Oho.
Weil ich tatsächlich mit Prüfungssituationen nicht gut umgehen kann, ja. Und dann habe ich aber irgendwann eine Rolle gefunden, die das Publikum anspricht, also die vierte Wand durchbricht. Und seitdem konnte ich damit umgehen. Und interessanterweise, wir machen jetzt auch ein Programm, der Herr Karl und ich, Beziehungsstatus erledigt, womit wir durch Deutschland touren. Und wie wir das erste Mal aufgeführt haben, da war ja gar nicht klar, dass wir daraus so ein Riesending machen. Ne? Weil einmal haben wir gesagt, machen wir so eine Lesung, so eine szenische Lesung in Österreich. Und der war wahnsinnig nervös und ich war auch wahnsinnig nervös. Ich habe es natürlich nicht anmerken lassen. Und dann sind wir auf die Bühne und dann habe ich Stand-up gemacht. Und erst hat er gedacht, er versinkt jetzt im Erdboden, weil der kommt im schwarzen Anzug raus, der setzt sich hin, das Licht geht an, die Musik spielt und er spricht. Und ich bin halt raus und habe gesagt, ey, lass uns einen Kanon singen. Und ich bin so nervös, wie geht's euch? Und dadurch durchbrichst du die vierte Wand und sagst, hey, wir sitzen hier zusammen, wir machen den Abend zusammen. Wenn ihr einschlaft, schlafe ich auch ein. Lass uns doch gucken, dass wir das gemeinsam machen. Und damit ist die Prüfungsangst weggegangen. Kann man das verstehen?
Ja, also ich weiß es natürlich auch deswegen, weil ich mich ein bisschen eingelesen habe, ein bisschen was über dich gelesen habe. Und weil ich mir auch vorstellen kann, da kommen wir später noch zu sprechen, sonst würden wir zu sehr chronologisch vorspringen, aber dass dein Appearance, dein Auftreten. Ach, ich habe so lange.
Was ist denn Appearance? Oh mein Gott!
Auf Insta, also in den sozialen Medien, dir eine ganz neue Art von Muskulatur drauf geschafft hat. Das spürt man, ne? Das ist einfach sowas wie ein privates Theater, das man eröffnet oder eine private Bühne, sagen wir es mal so, wo man den Vorhang zur Seite ziehen kann und dann auch wieder vorziehen kann. So kommt es mir vor.
Ja, aber das Tolle ist natürlich, ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen privat und persönlich. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also ich bin nicht privat, ich bin persönlich. Ja, also es gibt natürlich schon noch was, was ich schütze, was ganz Intimes ist und Privates ist und was ich nicht mit der Öffentlichkeit teile. Aber ich teile sehr, sehr viel und das Tolle ist, dass das, was mir oft in Filmen für Probleme gesorgt hat, ja, ich in der Öffentlichkeit auf Social Media gar nicht habe.
Was hat dir im Film Probleme gemacht?
Naja, ich wollte ja die Hauptrollen spielen, ne? Ich wollte ja die Julia spielen. Ich war zu groß, zu dick, zu was weiß ich, die Zähne nicht gerade, nicht dies, nicht jenes. Und viele haben auch Männer entschieden, wer das Reh spielt. Und das Reh bin halt nicht ich. So. Und auf Instagram kann ich aber das Reh sein. Oder kriege dafür, wie ich bin, den Zuspruch. Weil eben der Witz ist, ganz viele Frauen sind so wie ich. Genau so. Und die sind da. Und wenn beim Sender irgendjemand sagt, nee, die ist nicht, dann kann ich sagen, ja, ist auch gar kein Problem, weil ich habe ja meinen eigenen Sender.
Und das mal, ob du es jetzt Sender nennst oder Theater, ist ja eigentlich egal. Du hast dir einen Raum geschaffen oder Social Media bietet einen Raum, den man nehmen kann oder nicht. Also für mich ist es ähnlich, wenn auch in ganz anderer Dimension. Also ich bin da längst nicht so erfolgreich. Aber es ist so schön, dass man in Eigenverantwortung nicht darauf warten muss, dass einem jemand eine Chance gibt, um etwas zu sagen oder darzustellen oder ja, keine Ahnung, als Botschaft zu senden, wie auch immer.
Aber ich finde schon, dass Social Media natürlich auch gefährlich ist. Ne? Ich mache das jetzt richtig, ja seit 5 Jahren. Also Corona hat mir letztlich die Tür geöffnet, so absurd das klingt. Und da bin ich Corona auch sehr dankbar, ja, dass ich praktisch durch diese Notsituation, die eigentlich da war, was geschaffen habe, was jetzt mein Leben bereichert und auch finanziert. Du musst, wenn, also das ist ja ein ganz schwieriges Feld, weil auch gerade in der Vorstellung kam, ganz viele haben den Traum und machen zu meiner Zeit, 1900, ich sag jetzt mal 90, ja, wie das angefangen hat, ich möchte Schauspielerin wirklich werden oder auch, da war das natürlich für viele auch ein Traum, aber keiner hat gewusst, wie man es macht. Da hattest du ja gar kein Social Media. Ja, jetzt hat ja jeder das Gefühl, es gibt 1000 Castingshows, ich stelle mich einmal vor das Handy und schon bin ich ein Superstar. Das ist natürlich Quatsch. Ja, aber so diese ganzen, ich sag jetzt mal, American Dreams sind ja entstanden. Justin Bieber, der irgendwie von ein bisschen Klampfe vor dem YouTube oder was oder wo der war, ist der plötzlich der Weltstar. Ja. Ich habe ja anders angefangen. Ich bin ja nicht über Social Media, sondern ich bin ja über die klassischen Ausbildungen gegangen. Und jetzt mit Social Media, ich weiß schon, was ich da tue. Und das wissen ganz viele nicht. Und du musst schon aufpassen, das sage ich auch meinen Kindern. Du kannst da nicht irgendwelche Bilder in den Äther stellen. Das geht da nie wieder weg. Also du musst wissen, was du tust. Und deshalb ist es mein Sender, der sendet 5 Tage die Woche verschiedene Programme. Manche magst du, manche nicht. Bei manchen schaltest du ein, das ist völlig okay. Aber du schaust dir vielleicht auch nicht RTL 2. So. Und du kannst mich entscheiden, wie du willst, aber du kriegst es umsonst. Ist doch super. Muss keine GEZ-Gebühren zahlen.
So.
Ja.
Ja, wir haben ungefähr 12 Mal nach der Musikliste gefragt, bis sie dann letztendlich kam. Nicht ganz freiwillig.
Nee. Weißt du, warum es so lange gedauert hat?
Na, warum?
Weil ich Legastheniker bin. Und weil mich das aufregt, dass wenn du dann sagst, ich soll so eine Mail schicken mit den Titeln, dann müsste ich sie ja schreiben können. Das ist für mich so aufwendig, dass ich dann irgendwann, wenn es kurz vor knapp ist, anrufe und die Titel sage.
Hallo, du, ich bin's, Elena. Ja, Elena, was ist denn? Wir haben doch in einer Woche die Aufzeichnung, was wir schon seit ungefähr 4 Wochen wissen, oder? Ja. Sag mal, wäre es okay, wenn ich dir die Titel durchsage, weil ich bin Legasthenikerin oder auch ohne Erklärung.
Habe ich nicht gemacht, oder? Ich habe dann einfach nur geschrieben, ja, kommt Bettina, ja, kommt. So Smileys ist schon auf dem Weg. Smileys kann ich super.
Also die Smileys waren super, genau. Und ich habe einen Song an den Anfang gesetzt, der, glaube ich, in den vergangenen 23, 24 Jahren hier in dieser Sendung noch nie gespielt wurde, was ich sehr bedauerlich finde, weil ich ihn auch sehr liebe. Kiss, I Was Made for Loving You.
Der wurde noch nie gespielt.
Nein. Hier. Na, niemand hat den mitgebracht.
Nein.
Nein.
Da kann ich dir ein Video zeigen, wo ich schwanger im Kreißsaal darauf tanze. Privat.
Privat. Okay, aber wie ordnen wir denn oder wie ordnest du denn diesen Song ein. Du hast uns zu jedem Lied ein kurzes Stichwort gegeben und hier habe ich zuerst gelesen, Lebensshit. Aber es war der, aber es steht da Lebenshit. Also weißt du noch, wie du das erste Mal, als du ihn das erste Mal gehört hast, wo war das?
Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Das ist so ein Lied, was ich schon in meiner Jugend auf der Autobahn, wenn ich so alleine nach Berlin gefahren bin.
In meiner Jugend auf der Autobahn, das klingt, als wärst du so eine Trucker-Tochter.
Nein, aber ich bin halt früher von Düsseldorf nach Berlin. Ich bin so ein Autofreak gewesen. Mhm. Ja? Und bin alleine im Auto, habe ich so das, und nachts kann ich ja heute gar nicht mehr, ich sehe ja gar nichts mehr, aber früher war das so ein Inbegriff von Freiheit und dann habe ich so Lieder gesungen und das Lied finde ich so wahnsinnig energetisch und ich finde es halt ja. So bam. Mhm. Und dann habe ich mir die Playlist für meine Geburten zusammengestellt. Und eine Geburt ist ja nichts, wie man so denkt, Elegisches, wo man so klassische Musik und Entspannungs-Yoga-Musik hört.
Wahlgesänge, dachte ich.
Nee, bestimmt und vielleicht noch so weißes Rauschen oder so. Nee, das ist sowas Schlimmes und das ist so kraftvoll, dass du irgendwie dieses Kind in dieses Becken reinkriegen musst. So.
Ah, Wassergeburt.
Ja, dann später. Nee, nicht alle.
Oder aus dem Becken raus, nee, was einfach, meinst du? Aus deinem Becken raus?
Ich muss es ja rauskriegen.
Ach so,
ich muss
aus es ja dem unten Becken. Rauskriegen. Ich dachte, in das Becken.
Hast nein, du nein, es muss raus und das eigentlich... ist ja der Kopf unten und ich habe das dann so reingeschunkelt, weißt du, weil das muss da ja raus.
Ja.
Und das ist so, eine Geburt ist, glaube ich, das Kraftvollste, was ich je gemacht habe. Und da brauche ich kraftvolle Musik. Und mit dem Lied, da kriegst du, da kommen die Wehen, sag ich dir. Da bin ich so.
Wenn Sie sich jetzt fragen, kann man in diesem kleinen Studio, in diesem Lounge-Chair eigentlich tanzen, kann ich Ihnen die Frage ab jetzt mit Ja beantworten. Mein Gegenüber, etwas aus der Puste jetzt ja. Wahrscheinlich, hat getanzt.
Und ich zeige dir nachher privat das Video, dann wirst du durch.
Vor allem jetzt nochmal, das nochmal zu sagen, um die Hörerinnen, den Hörern nochmal
ja,
zu quälen.
Ist, ja, weil das ist wirklich, weil das ist der Inbegriff von der Geburt, sag ich. Ja. Wirklich, wenn du das siehst.
War das deine wievielte Geburt
die
war
vierte.
Das? Die vierte. Ach, die letzte, Hedda. Hedda, die zur Welt kam.
Da habe ich gesagt, jetzt mache ich alles richtig.
Und danach nicht mehr?
Ja.
Okay, naja, gut. Ja, so kann man. Gut. Aber apropos Geburt, du bist mit 2200 Gramm zur Welt gekommen. Das ist gar nicht so viel, ne?
Nee, ich bin 3 Wochen zu früh gekommen und bin relativ, aber ich habe sehr schnell sehr viel gegessen und sehr zugenommen. Meine Kinder waren auch nie so groß. Wir kriegen nicht so große Kinder, aber die haben dann sehr viel Hunger.
Wie groß bist du denn? Du bist 1,76?
Ich bin wahnsinnig groß. Ich bin 1,77. Ich schummel und sage 1,76,5. Aber eigentlich bin ich 1,77 und ich wirke größer, weil ich laut bin.
Ach, hast du den Eindruck, dass...
Ja, es ist so. Wenn eine Elfe wie du neben mir reinkommt...
Sorry, alle Elfen. Sorry, Elfen. Sie meint es nicht böse. So, was war das denn für ein Tag, an dem ein Mensch mit so viel Energie auf die Welt kommt? Das ist der 31. Juli. Ich habe mal geguckt, wer am 31. Juli noch geboren wurde. Es war Luis de Funès oder Funès, spanischer Abstammung. Ein Typ, der sehr begabt war und ständig von allen möglichen Schulen flog, weil er überall Streiche offenbar gemacht hat, so Knallfrösche und so weiter. Ivan Rebrov. 1931 geboren, das war so der Russe, den man in meiner Kindheit kannte, der aber gar keiner war. Das war nämlich ein Spandauer.
Den kenne ich gar nicht.
Doch.
Ja.
Ivan Rebrov.
Ja?
Was hat denn der gesungen?
Kalinka,
sagt Miriam.
Wie singt man das Ding? Sing mal an,
weiß
bitte.
Ich nicht. Sing mal, Miriam.
Kalinka, Kalinka, Kalinka.
Ja, das ist ja nun, aber das ist ja.
Ja, natürlich kenne ich das, aber war der
ja,
Sänger
das ist,
oder
das
was?
Ist doch nicht sein, das ist doch nicht auf seinem Mist gewachsen. Ach Quatsch, das hat doch niemals der Spandauer. Sänger? Pass auf, ich zeig dir jetzt mal Ivan Rebrov.
Den kenne ich nicht. Hä, den kenne ich
wirklich. Kennst du wirklich nicht? Nee. Okay, gut. Also,
warte, Moment.
Ja. Habe ich gedacht, das ist ein Russe, ist es gar kein Russe.
Ist der so ein bisschen wie Genghis Khan?
Wie soll ich das jetzt beantworten? Also er hat sich als Russe verkauft und ja. Ich glaube, wenn er heute noch leben würde, würde er sich lieber als Spandauer verkaufen. Aber das weiß ich natürlich nicht. So, und dann ist an deinem Geburtstag am 31. Juli noch Joanne K. Rowling zur Welt gekommen.
Ach.
Die früher, wir wissen das, von der Sozialhilfe gelebt hat. Und es ist die erste Schriftstellerin, die mit ihrer Arbeit mehr als 1 Milliarde Dollar verdient. Oh Gott. Wow. Ich meine, du bist aber auch schon kurz davor.
Nein, also.
Mit über 400.000 Followerinnen und Followern auf Insta. Du bist im Grunde so eine die Kardashian Münchens.
Ich bin absolut genau
das. Kardashian Karl.
Kardashian Karl. Ich würde mich jetzt auch KK nennen. Sagen wir mal so, das ist erstaunlich. Ich bin selber erstaunt. Ja, weil meine Followerschaft ist ja, ich möchte sagen, weiblich, beginnend ab 35, aber Hauptkernzielgruppe ist ja ab 45 aufwärts. Also mein Alter. Und wir tummeln uns da. Und ich glaube, weißt du, das Problem ist, Bettina, jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen bashen, dass deutsche Fernsehen, dass unser Alter, ich möchte dich mit mir in einen Topf
bitte,
werfen.
Bitte, ich bin 57, ja? Aber ich sehe natürlich sehr viel jünger aus.
Entschuldige, deshalb habe ich auch gesagt, unser Alter. Mhm. Ja, dass wir zu wenig vorkommen. Und ich glaube, dass deshalb mein Social Media, dass die Leute das mögen, weil sie da vorkommen, weil sie mit ihren Problemen und ihren Alltäglichkeiten auf eine humorvolle Art, also ich weine ja da nicht ständig ins Handy, ja, oder ich sag, wie schlecht die Welt ist, sondern ich mache lustige Sachen. Mhm. Oder ich nehme sie auf den Alltag mit, auf die gleichen Fehler, die sie auch machen. Und sie können dadurch, dass ich die Fehler mache, das vielleicht besser annehmen und drüber lachen und sagen, hey, wenn die das hat, dann ist es doch nicht so schlimm. Oder neulich Nacht bin ich mit dem Karl nach der Aufführung. Wir sind da wirklich durch, wo waren wir denn da? Chemnitz, wir sind geirrt in der Stadt mit dem Koffer und dem Hund, ja, und haben nicht gewusst, wo das Hotel ist. Das habe ich gefilmt. Und dann schreiben die Leute, sie sind ja wie wir, ein Mensch. Was soll ich denn sonst sagen? Ja, wenn man denkt, sie sind Promis und Glamour, man wird mit der Limo abgeholt. Nee, wir irren dann durch Chemnitz mitten in der Nacht. Ja, und das ist, und wenn du das aber selber siehst, kannst du das irgendwie annehmen. Dann beleidigt mich der Herr Karl noch und sagt, ich wäre irgendwie Obelix mit Idefix. So. Und das Fernsehen hat es so ein bisschen vergessen. Das Fernsehen ist ganz oft, also entweder wir sehen Krimis, das ist ja nochmal ein anderes Thema, weil die Deutschen ja so wahnsinnig gerne Krimis und Mord und Totschlag sehen, verstehe ich gar nicht. Oder wir sehen Liebesfilme, wo der Love Interest irgendwie 25 ist und kurz davor ist, jetzt den Mann zu kriegen und mit dem Mann kann man noch ein Kind kriegen. Das ist aber nicht meine Themen.
Weil er eigentlich doppelt so alt ist, das dürfen wir nicht vergessen.
Ja, eigentlich doppelt so alt, aber es geht halt noch, aber es ist so, aber es geht nicht um mich. Es geht gerade nicht bei mir darum, wann kriege ich das nächste Kind. Sondern diese Themen sind jetzt schon abgeschlossen. Mhm. Das heißt, ich würde gerne die Themen sehen, die jetzt sind. Ich würde da auch gerne Frauen in Wechseljahren sehen. Ich würde gerne Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs sehen. Ich würde gerne Desperate Housewives im Wechselhousewife sehen. Die möchte ich sehen, was die dann machen. So, kriege ich alles nicht geliefert und dafür gibt's mich. So kann man es sagen quasi, verstehst du? Wenn du sagst, ich bin KK von München, dann bin ich das.
Nein, es ist schon richtig, dass du das sehr klug auch abdeckst, aber auch voller Freude. Also das eine, man könnte dir jetzt sagen, okay, es ist auch ein guter Geschäftssinn, den erfüllst du, du bist Profi, du weißt auch, du arbeitest auch mit Firmen zusammen. Natürlich. Und so finanziert sich das Ganze. Und das ist, kann durchaus sehr, sehr lukrativ sein, aber du bist auch lange genug dabei, um eben auch abzuliefern. Und das ist eben, das meine ich auch mit dieser Befreiung durch Social Media, trotz Drama und aller Gefahr, die möglicherweise sogar größer ist als die Chancen, die man daraus ziehen kann, ne? Sehr viel größer. Aber dadurch, dass du die Zeit vor Social Media kennst und auch die Mechanismen kennst und weißt, wie du dich selbst gut vermarktest, ohne dich eben wegzugeben, funktioniert das. Das ist Win-Win für drei Seiten. Für die Leute, die dir folgen und dir zuschauen, für die Leute, mit denen du zusammenarbeitest und für dich selbst. Da du es ziemlich selbst in der Hand hast, auch präsent zu bleiben.
Ja, und man muss aber, das Interessante ist, Bettina, da mache ich wirklich nochmal einen Schnitt, da muss ich auch mit dir drüber reden. Müssen wir ernst werden. Ich bin ja Senderchefin. Ne? Also es ist ja mein Sender, ich bin Senderchefin. Den einzigen Stargast, den ich da engagiert habe, ist mein Mann, weil ich den gut zahlen kann. So. Mhm. Der taucht da ja immer mal wieder auf, das lieben sie besonders, aber manchmal zickt er auch, dann darf er halt dann nicht. Oder er macht dann nicht mit, weil er nicht will, weil er die Kunst gerade nicht sieht. Aber wenn du jetzt mal das Öffentlich-Rechtliche tust du jetzt mal zur Seite, da zahlen wir Gebühren für, dass wir es schauen dürfen, was auch richtig ist. Ja? Privatfernsehen sind dazwischen Werbungen. Diese Werbung finanzieren, dass es das Privatfernsehen überhaupt gibt. Ja. Bei Social Media.
Im Öffentlich-Rechtlichen muss man sagen, es wird aber auch durch Werbung finanziert.
Ja, aber nicht mehr am Abend, oder? Die letzte Werbung ist vor der Tagesschau.
Wahrscheinlich ist es noch so, genau.
Ja. Letzte, und die ist, glaube ich, 400.000 Euro, kostet die, wenn du da.
Ich habe es gerade nicht im Kopf.
Vermögen.
Ich gerade nicht im Kopf.
Also Firmen, die da werben, ja, zahlen wirklich richtig Asche, weil das sind so, da gibt es dann so alte, keine Ahnung. Aber das ist wirklich teuer. Social Media, das Problem ist, Bei YouTube ist das anders, ja, immer wenn ihr sagt, ah, YouTube, da schalte ich die Werbung weg, Quatsch, jeder Content Creator hat die Werbung eingeschaltet, damit er Geld damit verdient, weil er pro Klick der Werbung ein bisschen Geld verdient, da reden wir im Cent-Bereich. Bei Instagram wird man oft dafür fertig gemacht und das ist was Interessantes und gerade Frauen, weil was wir mal kurz sagen müssen zum Thema Frauen, weil wir sagen ja immer, wir Frauen müssen zusammenhalten, dann halt doch mal zusammen, weil die größten auf Social Media sind Frauen. Die schaffen da, Frauen, die vielleicht auch Sozialhilfe nicht wussten, wie kommen da plötzlich, schaffen sich was zu bauen. Und jetzt hauen andere Frauen da drauf und sagen, das geht nicht. Und da kann ich nur sagen, hey, seid doch stolz auf die, die es da geschafft haben. Und jetzt machst du Werbung. Ich probiere aber die Werbung toll zu machen. Aber natürlich sind Firmen daran interessiert, zu verkaufen. Und sie brauchen, und ich möchte ein Format machen. Jetzt stehst du natürlich vor dem Problem, die wollen verkaufen, ich möchte ein Format machen, gleichzeitig möchte ich Geld verdienen. Also sage ich, okay, pass auf, dann überlege ich mir eine Sendung, die einen Mehrwert für das Publikum bietet, wie zum Beispiel FaceTime habe ich jetzt lang gemacht. Da schminke ich mich mit dir in Echtzeit, du kannst mit mir Zeit verbringen, wir üben, ich bin auch kein Profi. Das heißt, es ist viel einfacher für dich, dich mit mir zu schminken, weil mit einem Profi sagst du immer, na klar, kriege ich nicht hin. Mit mir kriegst du es aber vielleicht hin. Dafür kriege ich eine Unterstützung, werde bezahlt von der Firma. Die Firma gibt mir einen Code, den ich dann in den Stories den Followern geben kann. Sie müssen aber nicht kaufen, aber sie hätten die Chance, wenn sie wollten. So funktioniert Social Media. Und trotzdem sagen dann ganz viele, du machst ja Werbung. Und ich kann dann noch sagen, dann schau dir doch das nicht an. Weil, also du musst es ja nicht kaufen, aber du kannst umsonst eine Sendung sehen. Ist schwierig.
Ja, es ist schwierig und es hat auch so ein bisschen was, ich weiß nicht, so Leute, die... Ich kann es jetzt nur aus eigener Erfahrung sagen, die dann auch auf meinem Account, der nochmal, der ist sehr viel kleiner, das sind glaube ich 82.000 oder so, das ist auch schon ganz schön
viel.
Aber
die sind da.
Ja, die sind da und ich mache das auch gerne. Ich empfinde das wirklich wie so eine kleine Bühne, die man aufmacht, wenn man Lust hat oder eine Idee und dann auch wieder zumacht. Das ist bei mir noch längst nicht so strukturiert wie bei dir. Was mir nur überhaupt nicht gefällt, ist, dass da eben Leute auch so rumlümmeln, als wäre der letzte Bus weggefahren und sie müssten jetzt irgendwie mit ihrer ganzen destruktiven Energie die Zeit rumkriegen, bis der nächste Bus kommt. Und kommentieren, also verächtlich, als hätten sie ein Abo, als hätten sie mich dafür bezahlt, dass ich sie amüsiere oder unterhalte. Und das habe ich nicht. Es ist eine Freiwilligkeit, man stellt das zur Verfügung und wer das nicht sehen will, der muss nicht da sein, muss dir aber auch nicht ans Bein pissen.
Genau.
Ne? Und das ist das, was mich besonders ärgert. Lass uns mal Social Media jetzt ein bisschen eindampfen für all diejenigen, die es nicht ganz so interessant finden wie wir.
Aber die sollen doch mal zu uns kommen. Die sollen uns doch mal beiden folgen. Bettina Rust und Elena Uhlig, ich meine, mega Accounts.
Ist noch jemand da draußen, der uns zuhört? Gut, dann hört ihr und jetzt Take on Me. Aha. Und die Geschichte dazu hat was mit deiner Mutter zu tun, ne?
Mit meiner Mutter?
Erstes Konzert?
Ja, es war mein erstes. Ich glaube, ich war 11. Oh Gott, Morten Hackett. Ich glaube, ich war wahnsinnig verliebt. Oh mein Gott. Damals gab es ja noch die Bravo. Ich meine, wie dramatisch ist es, dass es die Bravo nicht mehr gibt in dieser Form?
Gibt es die nicht mehr?
Ich glaube nicht. Ach, die haben die dann eingestellt. Ich glaube, nur noch einmal im Monat. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es die mittlerweile nur, wenn überhaupt noch digital. Aber es ist, ich meine, das war mal eine Macht in Deutschland.
Ich weiß. Wir müssen jetzt erstmal Musik hören. Wir haben zu viel gequatscht.
Ja, okay, erstmal
Musik und danach geht's. Me. Bitte. Elena Uhligs erstes Konzert mit 11 in der Philipshalle, an der Seite deiner Mutter, die wir jetzt vielleicht, es ist an der Zeit, mal kennenlernen. Also wir springen noch einmal an den Anfang deines Lebens, 31. Juli 75. Deine Oma, soweit gehen wir zurück, norddeutsch, Ärztin.
Ärztin, aber eigentlich gebürtige Berlinerin.
Ach guck.
Ja, ist dann aber ausgewandert nach Hamburg. In den 50ern.
In den 50ern. Das heißt, deine Mutter, sie ist Hamburgerin und du bist dann aber Düsseldorferin.
Ich bin Düsseldorferin, weil es in Düsseldorf damals einen Studiengang gab, wo meine Mutter angefangen hat zu studieren, der zwei Studiengänge im einen war. Und den gab es, also ein Doppelstudium.
Und was war das?
Germanistik und Diplompädagogik. Und das gab es damals in Düsseldorf und deshalb ist sie nach Düsseldorf gegangen.
Wollte sie Lehrerin werden oder wurde sie Lehrerin?
Sie wurde nie Lehrerin.
Warum hat sie da... Warum hat sie das studiert?
Ich glaube, weil sie darüber nachgedacht hat, das zu werden, und ist es dann aber nicht geworden. Also okay. Sie hat in Diplompädagogik hat sie dann ja. das Diplom geschrieben und ja. hat dann daran angefangen zu arbeiten.
Es muss eine sehr selbstbewusste Frau sein. Du hast es mal erwähnt in unserer ersten Zusammenkunft und auch als wir neulich schon mal miteinander ja. sprachen. Da hast du sie zitiert. Ich glaube, da ging es darum, ich krieg's nicht mehr so richtig
mit
zusammen.
Dem Hund.
Ja, kannst du dich
an die Macht der Schwänze.
Kannst du die Geschichte? Ja. Vielleicht könntest du die Geschichte noch mal.
Ja, das kann ich dir, die erzähle ich sogar sehr gerne. Ich war mit meiner Mutter mit dem Hund draußen.
Wie alt warst du?
Lass mich maximal 16,5, weil da hatten wir damals den Hund, so einen italienischen Straßenhund, sind draußen, es kommt uns ein älteres Pärchen entgegen. Meine Mutter ist ja nicht so viel älter, also meine Mutter hat mich ja mit 22 bekommen. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt muss sie ja sich noch in den 30ern befunden mhm. haben und es kommt uns ein Pärchen entgegen. Ich fand die damals steinalt, ich glaube, die waren so alt wie ich heute, aber ich fand die wahnsinnig alt. Ein Mann und eine Frau und man kommt so ins Gespräch über den Hund, das kennst du auch, das sind so Hundebegegnungen. Und der Mann macht so einen jovialen Scherz und sagt so, während er noch seine Frau so ein bisschen tätschelt, der Hund hört besser als meine Frau. Und daraufhin guckt ihn meine Mutter an, lächelt und sagt, wissen Sie, die Macht der Schwänze hat ihre Grenze. Und der war so irritiert. Und dann hat sie wohl noch gesagt, und ich bin knallrot an, mir war das natürlich sündpeinlich. Und dann hat sie gesagt, und bei mir ist es so, kein Mann wedelt so mit dem Schwanz, wenn ich nach Hause komme, wie der Hund. Ich habe mir das neulich erzählt, da wurde meine Mutter rot und sagt, was? Das habe ich gesagt. Ich sage ja,
ich doch
heute finde ich es mega und du, dir ist es peinlich. Damals war es mir peinlich und du fandest es mega.
Deine Mutter hat dir sehr früh gesagt, wenn du mal so weit bist, wenn du selbst mal Kinder hast, achte auf eins, teile das Sorgerecht nicht.
Ja.
Sie war gebranntes Kind offenbar, das weiß ich nicht.
Nee, sie ist kein, was heißt gebranntes Kind? Meine Mutter hat sehr viele Jahre bei Pro Familia gearbeitet.
Oh, okay. Ja.
Meine Mutter hatte einmal Jugendaufklärung, in Schulen gehen, in Clubs mhm. gehen, in also Jugendclubs, ne, sowas. Aufklärung von Jugendlichen zur Verhütung.
Ich war da auch damals, mit 15 habe ich mir da die Pille verschreiben lassen.
Ja, du bist
lassen,
zur ja. Pro Familia gegangen.
Ja, weil meine Mutter erst so ganz liberal tat, ja. so, hier, du kommst aber zu mir, wenn es mal irgendwann soweit ist. Ne? Und ja. ich so... Ja, okay. Und Mama, übrigens, ich, so, du spinnst wohl, du bist 15, hast du einen Knall. Und dann bin ich da hingegangen und das war super.
Ja, die haben ja auch bei Pro Familia auch eine Ärztin mit im Team, ja. Und haben ja auch damals mit dem Gesundheitsamt in Düsseldorf auch darüber diskutiert, dass das Gesundheitsamt Pillenrezepte für umsonst rausgibt, mhm. ja, für gerade Mädchen, die das brauchen. Oder jemand, der sich nicht traut, die sich auch nicht trauen, zu normalen Frauenarzt zu gehen, die konnten eben zu Pro Familia gehen. Gleichzeitig hat meine Mutter Schwangerschaftskonfliktberatungen gemacht, ja. Das heißt, jemand kommt, auch Paragraph 218, also mhm. meine Mutter war eine derjenigen, die die Unterschrift mit drunter setzen muss, ob oder nicht, mhm. weil du wartest eine Beratung. Das war schon, und natürlich mit großer Schweigepflicht und allem drum und dran, gleichzeitig aber auch die Beratung, was machst du, jemand ist ungewollt schwanger oder jemand ist auch gewollt mhm. schwanger, welche Hilfen mhm. kriegst mhm. du vom Amt? Und mhm. oft hat meine Mutter gesagt, saßen dann zwei, sagen wir sind schwanger, was kriegen wir jetzt? Und sagt Mutter, fangen Sie mal an zu sparen. Also die Zeiten sind ja auch nochmal anders. Jetzt habe ich die Ausgangsfrage total vergessen, aber Fakt ist, dass meine Mutter, ah ja doch, das Sorgerecht, die Sorge ist ein Vertrag. Die Sorge ist so wie eine Ehe. Eine Ehe ist letztlich, jetzt tun wir mal die Liebessachen weg, ja, ist ein ganz großer Vertrag, der ganz, ganz viel regelt mit dieser Unterschrift der Ehe. Das tut die Sorge aber nicht. Und wenn du die Sorge einfach leichtfertig aus der Hand gibst, so bin ich aufgewachsen, ja, weil es doch noch so ist, natürlich Ausnahmen bestätigen die Regeln und alles, aber Fakt ist, in 90% ist die Frau mit dem Kind, so ist es einfach noch und wir haben das Ehegesetz ist in Deutschland, auch wenn man verheiratet war, auch nochmal wirklich gekippt worden. Früher konnte man einen Mann wirklich nackt machen, das kann man heute nicht mehr, ja, und du stehst als Frau schon, kannst relativ verarmen. Und vor allem, wenn du nicht verheiratet bist, ist einfach nichts geklärt. Und deshalb gibt man nicht leichtfertig in großer Liebe erstmal alles aus der Hand, sondern du kannst ja gern die Sorge aus der Hand geben, wenn gleichzeitig der Mann die Vaterschaft anerkennt und gleichzeitig unterschreibt, dass er Unterhalt zahlt, auch in den Zeiten, die ganze mhm. Zeit schon, wo ihr einfach zusammen seid, aber nicht verheiratet seid. Das hat der Herr Karl gemacht.
Der Herr Karl schon. Was war mit deinem Vater?
Der nicht und auf den gehen wir auch gar nicht so viel ein, weil ja. das ist so ein kleiner, was heißt klein? Also... Der hat in meinem Leben, spielt der nicht wirklich eine Rolle. Meine Mutter hat das Leben gemeistert. Was ich sagen kann, mein Vater hat nie für mich gezahlt. Meine Mutter hat das alles allein gemacht. Und darauf bin ich ganz, ganz, ganz stolz.
Also die Situation gibt es ja auch heute noch sehr, sehr häufig. Ne? Also das kenne ich auch aus dem Freundeskreis. Ich frage mich, so vieles ist gesetzlich geregelt, wie es immer noch so sein kann, dass es wahnsinnig viele Frauen gibt. Es gibt mit Sicherheit auch ein paar Männer, keine Ahnung. Ich kann das die Situation jetzt nicht umdrehen, aber paritätshalber wird es bestimmt auch. Aber ich frage mich immer noch, wie in einem bürokratisch durchstrukturierten Land es immer noch sein kann, dass es so viele Frauen gibt, die, auch wenn die Männer nachweislich echt ein gutes Leben führen, die sich davor drücken.
Ja, das ist alles so, da ist halt meine Mutter, oder da bin ich so halt aufgewachsen, dass das so, und das hat der Herr Karl auch, wir sind, haben ja jetzt vor anderthalb Jahren geheiratet, und da war der ganz, ganz toll, ja, also das, ich habe ihm auch quasi unter Tränen gesagt, dass ich ihm das Sorgerecht nicht geben kann. Ich habe gesagt, es tut mir leid, ich kann es nicht. Ich bin so aufgewachsen, es hat gar nichts mit dir zu tun. Mhm. Aber ich bin, das ist für mich, die Sorge ist ein, also es klingt jetzt absurd, aber wenn du die Sorge, das ist so ein heiliger Gral. Heute ist das ja nochmal anders, da ist die Sorge ja viel einfacher abzugeben.
Und du weißt ja auch, wie er als Vater, er hatte ja schon, als ihr euch kennengelernt habt, drei Kinder. Du weißt, er war ein vertrauensvoller, finde ich, ein guter Typ, von dem man auch weiß, dass der sich um seine Kinder kümmert.
Gar keine Frage, um Gottes Willen. Also das war mir auch, mit Sicherheit ist das auch ein Grund, warum ich mit diesem Mann vier Kinder bekommen habe, weil ich weiß, egal was passiert, der ist da für die Kinder. Nur, Bettina, lass uns doch mal ehrlich sein und guck dich doch mal in deinem Freundeskreis um. Wir reden das alles immer in großer Liebe, wenn es uns gut geht. Aber die Sorge oder auch der Ehevertrag wird ja nur interessant,
wenn es Stress gibt.
Vorher ist der ja nicht interessant.
Ja, aber ich verstehe das auch, und ich kann mir auch vorstellen, dass du in dem Punkt wahrscheinlich nicht nur einmal mit all deinen Followerinnen gesprochen hast und denen ins Gewissen redest, weil natürlich, es sind sehr häufig immer noch die Frauen, die sich da spreizen und sagen, nee, komm, ich kenne den, ich vertraue dem, ich weiß, wir machen gemeinsam und so. Das sind die Zeiten, das ist Honeymoon, das ist, wenn man sich gut versteht. Man muss eben genau diese gute Zeit ausnutzen, um zu sagen, lass es uns regeln, lass uns gucken, wie es passiert, wenn es mal irgendwann knallt. Das ist doch super, wenn es nie knallt, dann braucht man das nie.
Genau.
Ne?
Aber lass uns in der guten Zeit besprechen, was wir wollen. Und dann knallt es auch vielleicht nie, und das machen viele nicht. Und ich meine, es gibt auch ganz schlimme Frauen, keine Frage.
Gibt es.
Ja? Gibt es, aber ich finde einfach die Sachen wichtig zu klären.
Ich weiß nicht, wie das zwischen Lisa Maria Presley und Michael Jackson gelaufen ist, finde den Übergang aber ziemlich gut, weil wir spielen jetzt Bad von Michael Jackson. Das war doch so eine, war das nur eine Blitzliebe, oder waren die auch kurz verheiratet? Hilf mir jetzt mal ganz kurz.
Also das möchte ich überhaupt nicht drüber sprechen, dass die beiden zusammen waren. Es war meine große Liebe mit 13. Was hat denn die Presley da zu suchen?
Naja, sie ist ja, also das
haben
ist
die
ja
nicht ein Kind? Nein, die ein Kind haben die? Die ist doch tot.
Nein, die ist tot, aber ein Kind haben die auch gar nicht. Nein.
Aber er hat doch ein Kind. Hat er das nicht
im Adler aus dem Kinder. Fenster gehalten? Doch, das war Blanket.
Die Blonde, die auch singt,
nein, das
oder?
Ist Paris.
Sag mal, du kennst dich ja richtig.
Ich weiß nicht
auch.
Warum, aber ich kann dir nicht sagen,
guck mal, da sitzt ein Groupie von Michael. Bist du?
Ich war nie, ich habe Michael Jackson nie als Mann gesehen.
Oh, den fand ich sexy.
Ich weiß nicht, also seine Musik ist super, 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 super. Aber ich fand, das ist, der war für mich ein Neutrum irgendwie.
Echt? Ja. Also stimmt, später habe ich ja ganz viel noch gesehen, wie ich nicht mehr Fan war, wo ich auch dachte, wie konnte ich? Aber in diesem Bad Outfit.
Verstehe.
Und wenn der sich dann in Gelsenkirchen dieses T-Shirt vom Leib gerissen hat.
Kann nicht sein.
Doch, schwör's dir, mit dieser Hühnerbrust da drunter, und ich bin fast in Ohren.
Das war der Earth Song,
und dann hat er
oder?
So. Bin wieder 13.
Elena Uhlig ist das. Diese Geräusche kommen von. Das ist nicht zu fassen. Also, wenn Sie jetzt vielleicht denken, ist das eine Vorproduktion? Ja. Haben die das aufgenommen? Ist irgendwie Nacht? Haben die eine Flasche Gin getrunken oder so? Also, ich muss Ihnen soweit recht geben. Ja, das hier ist tatsächlich eine Aufzeichnung, weil Elena Uhlig so gut wie nie in Berlin ist. Und sagen wir es mal so, das hier ist eine Aufzeichnung und es ist helllichter Tag. Nicht mal, wie spät ist denn jetzt? 13.46 Uhr. Also Alkohol spielt bei meinem Gast jetzt, soweit ich das sagen kann, keine Rolle.
Und abends auch nicht. Ich trinke keinen Alkohol.
Weil du ihn nicht verträgst, weil du ihn nicht magst.
Ich ekelhaft finde. Mhm. Ich mag den Geschmack.
Und wie war das früher? Weil ich mir geht es ähnlich, aber als Jugendliche hast du es doch bestimmt ein paar Mal probiert, oder?
Ja, aber ich war zweimal tatsächlich besoffen mit Nase zuhalten und irgendwie runter, so wie ich heute das Darmspiegelungszeug trinke, damit ich den Geschmack von dem Alkohol nicht schmecke. Und ich muss dir sagen, es ist wirklich so. Ich habe immer mal wieder probiere ich einen Schluck zu trinken und für mich ist das wie Gift. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich werde in der Sekunde wird alles schwer. Und es geht Gift durch
womit
meine Adern.
Probierst du es dann?
Also das Einzige, was geht, ist so ein Bellini, wo ich sage, ganz viel Pfirsich
mag. Da schmeckt man den Alkohol nicht.
So, aber warum muss ich ihn dann trinken? Mhm. Ich kann auch so lustig sein.
Mhm. Zeig es dir, dann stellst du doch endlich mal unter Beweis. Ja.
So,
was ist denn hier los? Was,
dieses, und dieses, ich finde das auch absurd. Also gut, wenn jemand das wirklich mag, nun ist mein Mann, kommt ja aus Sommelier der Vater und sowas und zum Essen. Ich habe es nie verstanden. Ich bin wie so ein Japaner. Ich habe das Enzym nicht, was den Wein verträgt, glaube ich. Ich verstehe es nicht. Das ist mir ein Rätsel. Eine gute Cola zum Essen ist natürlich was Feines.
Das war, glaube ich, das Zweite. Du bist hier reingekommen, hast gesagt, ah, oh, super, soll ich die Schuhe ausziehen, hast du eine Cola. So in etwa, das war die Reihenfolge. Und dann hast du angefangen, meinem Hund Leckerlis zuzuwerfen. Aber gut, ich bin nicht
nachtragend.
Du bist Schauspielerin geworden, obwohl dein erster Berufswunsch Taxifahrerin war.
Ja gut, aber das war ja letztlich nur ein halbes Jahr.
Da ich warst war du mit vier fünf. Ja, oder fünf?
Vier? Knapp ja? fünf. Mhm. Kann auch vier bis fünf.
Was hat dich daran so fasziniert?
Also entschuldige, 1979, ein Mercedes, ja, mit dem meine Mutter mich, der Funk hatte, der so cremefarbenes Leder hatte, ja, der so.
Die sind heute noch toll.
Ja, guck dir die doch an, was waren das damals, 280 CEs oder sowas, eine Mörderkiste, so. Und ich war erst da im Kindergarten.
Wie? Hat sie als Taxifahrerin gedacht?
Mich morgens zum Kindergarten gebracht.
Und dann, noch richtig mit Taxifunk?
Ja, und dann durfte ein Kind immer mit einmal um den Block und meine Mutter hat Tränen in die Augen gekriegt, weil so geile Fahrten in der Gegend. Und wir saßen hinten, verstehst du, der Chauffeur vorne, bitte einmal um den Block. Und dann im Kindergarten, oh bitte, 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 darf ich morgen mit dir fahren? Und ich sage, nein, das weiß ich noch nicht.
Okay, das sind natürlich Pluspunkte, ja, um Freunde und Freundinnen zu bekommen. Minuspunkt ist, wenn man Pech hat, Legasthenie.
Ja, aber in dem Moment, wo du damit öffentlich umgehst, ist es auch nicht mehr
du
so
Du gehst
schlimm.
Damit ja jetzt sehr, sehr offen um und das ist toll. Und damit machst du auch sicherlich anderen Leuten Mut. Damals hättest du vielleicht so jemanden gebraucht, an den du dich orientieren kannst. Ich weiß aus einem ganz alten Interview, und ich glaube, du hast es auch neulich nochmal erwähnt, es gab eine Lehrerin, wenigstens eine Lehrerin, die sich ganz unpädagogisch dir gegenüber verhalten hat. Und es gab einen Arsch, der dich gemobbt hat.
Ja.
Die, also, an dem du aber neulich Genugtuung lassen konntest.
Aber ich muss tatsächlich sagen, diese Lehrerin, heute muss ich dir, ich sage es jetzt, ich sage es jetzt, ist einfach eine blöde Sau.
Ja.
Weil Menschen und auch Lehrer, es gibt ganz, ganz tolle, ich hatte einen ganz tollen später, aber es gibt auch wirklich Leute, die einen Machtmissbrauch machen. Und die hat einen Machtmissbrauch gemacht. Die hat in mir ihre, weiß nicht, Tochter gesehen, mit der sie nicht klarkam und hat jetzt an mir probiert, das, was sie mit ihrer Tochter nicht hingekriegt hat, irgendwie auszumerzen und hat dann gesagt in der Klasse, wie ich was aufschreiben sollte an die Tafel und habe sie gebeten, mir das zu diktieren, weil ich das Wort nicht schreiben kann. Jetzt macht sie einen Fehler, ich schreibe es falsch, die ganze Klasse lacht und sie sagt, also wenn ich so wäre wie du, würde ich mich in die Ecke stellen und mich schämen. Schwierig, ist damals schwierig gewesen. Und Jungs sind tatsächlich auch schwierig. Also entschuldigt, ich bin auch eine totale...
Du bist ja auch eine Jungsmutter.
Ich bin eine Jungsmutter, ich liebe Jungs, ich liebe Männer, das ist mein größtes
Elena
Aber.
Elena Ulich, ich liebe Männer.
Ja, aber wann ist ein Mann, können wir uns auch gleich anhören. Das haben wir leider nicht, das Lied. Aber ich sag nur, Männer und Jungs, das sind Affen. Entschuldigung. Ich meine, ich habe zwei. Geh mal in die Schulen. Guck dir mal an, auch hier in Berlin, die tauchen auch immer so im Mob alle auf. Also wie so Herden. Wirklich.
Hey Mensch, na was ist? Komm mal her, du.
Entschuldigt, fühlt euch nicht angegriffen da draußen, aber so war das in der Schule. Dann waren wir 8 Mädchen und 20 so Hallodries, die dann natürlich sich auch gegenseitig, verstehst du, die haben das, ist wie bei den Tieren. Und dann haben die mich gemobbt, weil ich war schon immer laut oder, was heißt laut? Ich habe mich für Rechte eingesetzt und ich habe gekämpft und ich habe...
Man muss ganz, ganz doll aufpassen, wenn man das sagt. Ich habe mich für Rechte eingesetzt. Das könnte auch bedeuten, dass du die AfD unterstützt.
Nein, um Gottes Willen. Nein, ich habe... Nein, aber zum Beispiel gab es eine Situation in der Schule, da war ich der Ansicht, und es war auch so, dass der Turnlehrer beim Bockspringen, dass die eine Frau falsch anfasst.
Aha.
Und dann habe ich gesagt, das geht nicht, er hätte sie falsch angefasst. Und dann hat der gesagt, weiß ich nicht, was da los war, und ich sage, dann gehe ich jetzt zum Direktor. Und dann hat der gesagt, ich mache jetzt gar nichts, soll mich jetzt in die Reihe stellen, damit ich die Schule verlassen. Also, sowas geht für mich nicht. So. Und also für sowas habe ich mich eingesetzt.
Wie kam man da drauf? Jetzt habe ich zum Beispiel mal den Faden verloren.
Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Aber wir können ja weiter.
Ich weiß richtig. Es wieder. Genau, wie man Freunde macht, im Taxi mitfahren. Und ich hatte gesagt, dass es so einen Typen gab, der hat dich gemobbt und da konntest du aber nochmal später Genugtuung
leisten. Die Geschichte möchte
ich. Der hat dich, naja, das klingt jetzt so ein bisschen, man kann sie auch wirklich abkürzen, der hat dich in der Schule gequält.
Richtig gequält.
Und hat sich aber neulich bei dir oder vor einigen Jahren bei dir gemeldet.
Vor einigen,
ne?
Jahren. Ich habe, und tatsächlich, der hat mich richtig gequält. Der hat mir auch einen Ohrfeige gegeben, der hat mir einen Tisch in den Magen gerammt.
What?
Also es war richtig. Also
hattest du da keine Hilfe?
Nein, weil das ist ja, und das erlebe ich auch heute, auch mit meinen Kindern in der Schule, so, meine Tochter sagt immer, ich darf nicht kommen, weil das sind ja auch manchmal die Jungs, sind wirklich, Jungs sind wirklich manchmal schlimm.
Wir haben dieses, ist das wirklich ein globales Problem? Es gibt gerade diese Netflix-Serie auch, The Adolescents.
Wo der das Mädchen umbringt?
Ich glaube, so ein 13-Jähriger.
Ja, so eine vierteilige Serie.
Wo sich
Serie.
Auch der englische Premierminister eingeschaltet hat und gesagt hat, hiermit wird ein Problem, also ich verkürze es jetzt, ich sag's jetzt in meinen Worten, hiermit wird ein Problem angesprochen, dass gerade überall auf der Welt zu einem Problem wird, dass nämlich Jungs extrem aggressiv werden und auf der Suche nach diesem, was ist ein Mann, wie kann man Mann sein, woran orientiert man sich, dieses Mannsein definieren als das Gegenteil von Frauen. Was bist du? Bist du eine Pussy oder was? Nee, das darfst du nicht sein. Also musst du hart sein. Also darfst du keine Gefühle zeigen. Also musst du aggressiv sein, musst du verachten. Und das führt zu einem Riesenproblem. Ja? Merkst du das auch bei deinen eigenen Kindern? Ich meine, nun ist Fritz oder Herr Karl, wie du ihn nennst, ein super Vater. Und ich denke mal, dass der auch versucht, so häufig wie möglich da zu sein, um auch Einfluss auf die Erziehung zu nehmen. Und damit ist er ja schon auch Vorbild und auch männliches Vorbild eurer Söhne, die versuchen, sich in irgendeiner Weise zu orientieren, vielleicht am eigenen Vater. Merkst du schon auch, dass die durch äußere Einflüsse hin und wieder schwanken und dass sich da was einschleicht, was ihr schlecht kontrollieren könnt?
Naja, also was wirklich ein massives Problem ist TikTok. Tatsächlich, also meine Kleinen haben kein Handy, ne, da verbiete ich das strikt. Bei den Großen kannst du es fast nicht mehr einschränken. Das ist wirklich, wenn dann alle sagen, natürlich kannst du es einschränken, machst du die Bildschirmzeit für Erwachsene. Die Kinder sind so flott, die wissen in zwei Minuten, wie man das alles umgeht. Und da ist schon, also da wird's wirklich abenteuerlich. Auch politisch wird's da abenteuerlich.
Aber ja.
Ja. Und wirklich Falschmeldungen. Wirklich Falschsachen, die da.
Ich weiß. Ne? Okay, lass uns mal ganz kurz nur auf dieses sogenannte toxisch-maskuline. Hast du das Gefühl, dass sie, um dazu zu gehören, dass sie da auch irgendwie was von mitnehmen oder dich damit manchmal konfrontieren oder du das an ihnen entdeckst und nicht so genau weißt, wie du das einordnen sollst?
Also ja, ich habe, aber das ist, glaube ich, eher ein Problem, dass ich mit, so sehr ich Jungs liebe, auch mit Jungs kämpfe immer. Ja, weil ich bin ja eine sehr starke, ich bin auch eine sehr schwache Frau, aber ich bin schon auch, wie soll man das sagen, ich stehe meinen Mann, keine Ahnung, mein Sohn zieht am liebsten meine Jeanshosen, aber ich auch einfach wirklich geile Jeanshosen habe, ne? So. Und dann kommen seit, der ist 17, das ist ganz geil, komme ich nach Hause und suche meine Jeans, dann kommt mir mein Sohn entgegen mit zwei Freunden und ich gucke und sage so, wow, geil, und er so, psch. Und ich sag so, der, und neulich kriege ich ein Foto geschickt von meiner Kinderfrau, da waren wir weg, wie die auf weggehen wollten, meine zwei Söhne, und dann hat mein Sohn meine Handtasche dabei.
Agathe?
Wer ist denn Agathe?
Du hast mal eine Handtasche gehabt, die hast du Agathe genannt.
Ah ja, die ist ja schon alt. Ah, da war ich bei dir. Familiendetektivin, hör mir auf.
Vor 15 Jahren?
Nee,
ich weiß es nicht.
Ich glaub,
wir müssen jetzt kurz den Cut machen und wir hören jetzt die Hymne an deine Freundin Niki, I Am Sailing von Rod Stewart.
I am sailing home again, cross the sea.
Radio 1. Hörbar Brust.
Es kann ja sein, dass Sie da sitzen und denken, ach, heute schicke ich meine E-Mail. Das gefällt mir alles ganz gut, überhaupt so die letzten 100 Jahre mit der Hörbar. Das muss ich mal kundtun. Hörbar@radio1.de lautet die E-Mail-Adresse, die Sie dann verwenden müssen. Zu Gast ist heute die Schauspielerin und Unternehmerin und Autorin und Influencerin Elena Uhlich, gebürtige Düsseldorferin, mit dem Wunsch, schon dem kindlichen Wunsch, Schauspielerin zu werden. Also es gab so ein Momo-Casting, glaube ich.
Dramatisch, zu dem du, ja, dramatisch. Ich war da gar nicht.
Du wolltest, aber deine Mutter hat das nicht erlaubt, oder?
Nein, sie hat mich einfach zum Geburtstag, hat sie mich in den Film Momo, ich habe Kinokarten geschenkt bekommen. Und ich glaube, ich war den ganzen Film immer total beleidigt, weil ich nicht verstanden habe, warum sie mich nicht zum Casting, also ich meine, sie hätte gar nicht gewusst, dass es das Casting gegeben hätte und wo es das gegeben hätte und so. Aber es gab ja dann so in der Rheinischen Post und so Erzählungen über Momo, dass eben Gerodos Borkel über ein Casting und über eine Ausschreibung und. Und da habe ich gedacht, was ist denn mit mir gewesen?
Wieso sind die nicht auf mich gekommen?
Ja, aber wenn keiner weiß, dass es mich gibt, kann ja auch keiner auf mich kommen.
Das ist klar. Wusstest du denn, wie das funktioniert, Schauspieler oder Schauspielerin zu werden?
Nee, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, die Anfänge, also das erste Jahr, wo ich mich da, ich habe dann im Theater auch Statist gemacht und so, aber ich habe ja dann, das war ja damals auch gar nicht so einfach, verstehst du, hast den Fernseher eingeschaltet und da hast du das gesehen, aber wo sonst, ja? Und in Zeitung beim Arzt, ne, so. Komischerweise war mir immer klar, es gibt Schauspielschulen, das wusste ich irgendwann, warum auch immer, vielleicht vom Theater, ne, wie ich dann da war. Statist war, ist mir das in der Kantine irgendwie zugetragen worden und dann bin ich damals zum zum BITZ Berufsinformationszentrum, da gab es, glaube ich, in der 9. hatten wir so eine, wo man dann dahin ging und erfahren konnte, was kann man denn werden, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Und dann habe ich mal gesagt, ich will Schauspielerin werden und dann war klar, es gibt Schauspielschulen und dann bin ich zum Hauptpostamt, wo du damals ja alle Telefonbücher gekriegt hast. Und dann habe ich Schauspielschulen geguckt und habe in jedem Telefonbuch geguckt, an welchen Städten. Ja, heute machst du Google an, das war damals nicht. Das war richtig ein Akt. Du hast die schriftlich angeschrieben, hast Bewerbungsunterlagen angefordert, dann kamen die Briefe, dann brauchtest du ein polizeiliches Führungszeugnis. Dann haben die gesagt, zwei Klassiker, ein modernes Stück. Ja, du hast ja gar keine Ahnung gehabt, du hast ja nur die Perser von Aischylos in der Schule gelesen, so ungefähr.
Immerhin, habe ich nie gelesen.
Ich habe sie auch nicht verstanden, aber egal. Also auf jeden Fall, was gab sonst noch? Die Räuber, Schiller, ja?
Nie gelesen.
Rom und Julia, so, und das war's. Und dann bist du in die Stadtbibliothek und hast dir so einen Schauspielführer genommen, wo es dann so Kurzbeschreibungen von allen Reklams gibt. Weil es ist ja auch wahnsinnig mühsam, diese Reklamstrecke. Fürchterlich.
Dass es überhaupt Leute gibt, die aus meiner oder unserer Generation meinetwegen Lust verspürt haben, noch mehr mit Literatur zu machen, nachdem wir alle so mit diesen kleinen, eng bedruckten, bilderlosen Dingern durch diese ganze Literaturszene und diese ganzen Werke geführt wurden. Das ist wirklich unglaublich.
Wahnsinn. Und diese kleinen, wirklich kleinen Bücher und sowas, ne? So, und da weiß ich noch, in Düsseldorf gab es den Sternverlag. Das war so ein ganz Buchladen, wo es dann Schulsachen gab und aber auch sowas, ne? Wo es, das kriegtest du ja nicht überall, ja? Die hatten eine ganze Reklamabteilung und da stehen diese ganzen gelben kleinen Hefte, wo du so schräg immer gucken musstest, von wem ist das Stück. Und dann habe ich mir natürlich zwei Stücke ausgesucht mit so einem komischen Schauspiellehrer, den ich auch irgendwo über einen Kontakt, von dem Kontakt zu dem Kontakt, irgendein herrenloser, arbeitsloser Schauspieler, der dir dann sagt, wie die Welt ist und was für ein Stück wir einüben. Und ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, ich habe das ganz schlecht gespielt und dann bin ich hin und habe fürchterliche Stücke vorgespielt.
Aber wie interessant, dass du, wenn das jetzt keine Koketterie war, wenn das wirklich stimmt, mit 19 Versuchen, selbst wenn es nur 5 Absagen gewesen wären oder 10. Also es ist ja wirklich, also dann dran zu bleiben und da so beharrlich zu sein, auch gar nicht komischerweise an sich selbst zu zweifeln, sondern, also so wie du es jetzt gerade beschreibst, habe ich den Eindruck, du hast eher an dem System so gezweifelt, warum die nicht gesehen haben, was du da willst, was du da anbietest.
Nee, das wirkt natürlich jetzt so und im Nachhinein kann man das natürlich, ist es natürlich wahnsinnig lustig zu erzählen. Das war natürlich schon eine ganz dramatische Zeit, ne? Also,
warum bist du dran geblieben? Warum hast du so sehr daran geglaubt?
Ja, weil das war so, es war mein unbedingter Wunsch und ich habe dann eben die Schule geschmissen. Ich hatte realschlimme Qualifikation, habe das Abi angefangen auf so einer Kollegschule. Die fand ich irgendwie alle ganz doof und habe dann gedacht, nee, ich mache jetzt die Schauspielprüfung. Ich schaffe das jetzt. Und ich habe immer gedacht, man muss es jung machen. Du musst jung daran und eben nicht zu alt werden. Weil du durftest ja auch, da stand in diesen ganzen Statuten, dich nur bis 24 bewerben. Danach wirst du ja nicht mehr angenommen. So. Und da habe ich gerade lieber früh, falls was schief geht. Und ich habe auch damals mich nur in Essen und Bochum beworben, weil ich dachte, ich suche mir das aus, wo ich
dann hingehe. Und du wolltest auch in der Nähe bleiben. Du hast dich sehr wohl gefühlt zu Hause
im Nest. Und dann fahre ich halt täglich mit der S-Bahn dahin. Mhm. Und dann waren die ganz schrecklich. Und dann haben die mich abgelehnt. Das hat mich total geschockt. Und dann habe ich gesagt, okay, das war irgendwie ist dumm gelaufen. Und habe dann wieder Abi angefangen. Dann habe ich wieder Abi geschmissen und habe meiner Mutter gesagt, pass auf, ich mache das jetzt noch einmal. Und jetzt bewerbe ich mich überall. Also nicht nur Essen und Bochum, sondern die große Runde. Und dann bin ich wieder abgelehnt worden in Essen und Bochum. Und dann bin ich wirklich, das war ganz schlimm. Dann bin ich in Leipzig abgelehnt worden, in Berlin, an der HDK und...
Bist du dann in Ulm gelandet? War das
ja, ja, genau. Und dann habe ich aber, dann hatte ich eine einzige Privatschule, die Hildburg-Frese damals in Hamburg, die war ganz hoch angesehen. Und das ist ja in dem Schauspiel anders. Ne? Es gibt ja in Studienzweigen, wo man sagt, ein Privatstudium, was sich jemand leisten kann, das ist viel Mehrwert, gerade in der Zahntechnik und so. Bei Schauspiel ist es so, nur die staatlichen Schulen sind die wirklich guten. Die privaten, wo du viel Geld zahlen musst, die machen sehr viel Schindluder mit dir. Ja, also nur die staatlichen, dann hast du wirklich eigentlich eine Chance. Außer diese Frese eben in Hamburg, das war eine private Schule und da bin ich auch durchgeflogen.
Aber war Ulm nicht auch eine staatliche Schule?
Nee, privat.
Die
privat.
War privat.
Aber die Frese war privat und da bin ich durchgeflogen und dann habe ich tatsächlich einen Nervenzusammenbruch gehabt und habe gesagt, okay, das war's, ich mache nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr. Da war ich wirklich am Boden zerstört, habe auch die Prüfungen sausen lassen, habe dann gesagt, okay, und meine Mutter hat gesagt, du musst aber ab Sommer, musst du eine Lehre vorweisen, also musst irgendwas machen. Und dann habe ich Hotelfach ein Praktikum gemacht und dann wollten die aber nur für Restaurantfach ausbilden und dann habe ich eine Friseurlehre unterschrieben. Die hatte ich unterschrieben in der Tasche, damit ich dann Maskenbildner werde. Aber immer mit dem Wunsch, diesen das andere. Und dann lag Ulm noch da. Und dann hat meine Mutter eigentlich gesagt, weil in Ulm stand, wir machen 3 Tage Aufnahmeprüfung, weil wir sehen wollen, was sie wirklich können. Und dann hat meine Mutter gesagt, komm, mit deiner Panik und so, das ist da anders, die machen mit Impro, lass uns doch da, wir wollten nach Frankreich in Urlaub fahren.
Aber wie toll, dass sie dich auch immer total noch weiter unterstützt hat dabei.
Lass
ne?
uns da hinfahren und dann machst du das 3 Tage, ich guck mir Ulm an, so, und toll. Da sehen die vielleicht dein Talent. Und dann haben die das Talent da gesehen und haben mich genommen und dann hat meine Mutter Panik gekriegt, hat gesagt, wir müssen Urlaub abbrechen, ich muss jetzt auf 40 Stunden gehen, sonst kann ich dein Studium nicht finanzieren. So, und dann sind wir zurück und... Weil das war dann wirklich teuer, ne? Die Schule hat 600 Mark gekostet im Monat. Du musst leben, es war weit weg. Ich war 19 oder wurde gerade 19.
Du hast ja wahrscheinlich auch gekellnert oder irgendwas gemacht.
Ja, ich habe in Düsseldorf habe ich gekellnert und alles gemacht, habe mir Geld. Aber es war klar, ich war dann an dieser Schauspielschule, es war gar nicht, ich habe dann in so einem Steakhaus noch gearbeitet da. Aber das konnte ich 2-mal die Woche machen, mehr nicht. Und was kannst du dir da an Geld verdienen? Das sind ja ganz andere Zeiten auch, ne? So.
Was mir daran nicht gefällt, ist, dass Ulm nicht dankbar genug war. Also Ulm war eine doofe Zeit. Und Elena, du musstest ganz schön die Zähne zusammenbeißen. Und vielleicht war das gut, dass du wusstest, dass deine Großmutter und deine Mutter da so ne, sich so verbiegen, um dran zu bleiben. Weil sonst hättest du es vielleicht geschmissen.
Ja, aber Ulm war, das war also in heutiger Sicht, die haben wirklich Schindluder mit einem getrieben. Also was die da gemacht haben, Liebesluden und frag mich nicht und Körperhaptik und so. Also Sachen, wo du
Liebesluden,
wirklich...
Liebesluden, muss ich das verstehen?
Ja, nee, das musst du nicht verstehen, weil das ist wirklich das Absurdeste, was ich
was
hier gemacht habe.
Ja,
also erstmal ist es ja so, wenn du junge Menschen, also wir kamen dahin, da wurde sehr viel improvisiert und aber du musst natürlich, um zu improvisieren, ja jetzt auch Klassentreffen, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, ist ja ein Improfilm. Du brauchst aber ja trotzdem Leitfaden. Also ja, du brauchst ja irgendwas, ja, brauchst du ja. Du brauchst ja, wer bist du, aber du kannst ja nicht in den Raum gehen und sagen, fang mal an zu spielen. Weil dann machst du irgendwas. Du musst ja irgendwie vorher sagen, okay, pass auf, du machst wenigstens das und das und das und das und dann gehst du rein und gibst noch 2 Probleme mit und dann können wir spielen. Die haben aber so freies Luden gemacht, also so frei, du gehst da einfach rein und dann haben sie gesagt, dann war es auch wichtig, die haben ein Jahr, haben sie praktisch ganz viele aufgenommen und haben gesagt, nach einem Jahr trennen sie, die brauchten Geld, ne? Und haben gesagt, nach einem Jahr machen wir nur noch die Hälfte der Leute, nehmen wir auf, also dann schmeißen wir die Hälfte raus und dann hast du noch 3 Jahre Studium. Und mir war klar, ich muss dieses Jahr schaffen, um angenommen zu werden. Ich will da zwar nicht bleiben, aber für meine Oma und meine Mutter, wenn ich jetzt das Jahr nicht schaffe, stehe ich auf der Straße. Ich muss das Jahr schaffen, damit ich angenommen werde. Und in dem Moment, wo ich es geschafft habe, habe ich 19 Briefe oder 20 zum Postamt gebracht und alle Bewerbungen losgeschickt für die staatlichen Schulen, weil ich wusste, ich will nur ein Schauspiel machen, aber hier nicht. Das ist eine Sekte, so vom Gefühl her. Und dann kam Liebesluden.
Was ist das?
Liebesluden hat dieser komische Lehrer gesagt, der auch nur in Schwarz rumlief mit so Füßchen, seine Füße in so Socken mit so Füßlingen. Der hat gesagt, so jetzt haben wir genug absurdes Theater und immer nur mit Brutalität und so. Jetzt sollen wir über die Sommerferien nach Hause fahren und uns überlegen, in wen wir uns wirklich in der Klasse verlieben. Wirklich.
In der Klasse?
Also in der Klasse, in wen wir uns verlieben. Dann kamen wir wieder, dann hatten wir Projektwochen, 4 Wochen, wo wir jeden Tag 4 Stunden freies Luten, nannte sich das, in einem Raum, der 400 Quadratmeter war, da sollten wir uns an die Wand stellen am ersten Tag und den ersten 4 Stunden nur probieren. Mit dem, also ihm einen Zettel geben, in wen wir uns verlieben. Ne? Er kriegte von jedem einen Zettel. Und jetzt sollen wir probieren, in diesen 4 Stunden Kontakt ohne viel Bewegung mit dem anderen aufzunehmen, der aber ja gar nicht in dich verliebt ist, sondern möglicherweise in einen anderen. Ja? Und dann sollen wir einfach in 4 Wochen lang gucken, dass wir unsere Liebe kriegen. Naja, ich sag dir da, was meinst du, was da also los
das
war?
Das ist ja ein bisschen strange.
Das ist total strange. Und eine kam dann, die drehten dann auch völlig durch. Und eine ging dann in die Disco abends und sagte, jetzt weiß sie, wie Liebe geht. Sie ist auf jemanden zugegangen und hat gesagt, du bist es. Jetzt will ich mit dir schlafen. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Das Problem ist, du kannst jungen Menschen, wenn du die führst, und das ist ja ganz gefährlich.
Oder verführst.
Oder verführst, machen die wollen ja, weißt du, du willst ja Schauspiel. Und wenn ich dir sage, so läuft das, und immer sage, Bettina, das ist dein Problem.
Und ich sehe das in dir.
Ja, und du lässt dich nicht ein. Du musst jetzt endlich den Schleier fallen lassen. Dein Inneres heraus und da schlummert es. Du musst das geben. Und du denkst, du gehst nach Hause und denkst, Mensch, warum schaffe ich das nicht? Warum kann ich nicht? Und dann bist du am nächsten Tag wieder da. Ich sage, Bettina, lass es raus jetzt. Das wird immer schlimmer und das ist richtig gefährlich. Und wenn dann Leute dabei sind, die nicht gefestigt sind, die drehen dir dann auch ab. Wirklich, die drehen dir ab. Ich habe dann Wollschwein gespielt 3 Wochen lang. Ich habe dann auf dem Boden Wollschweine gespielt. Und dann hat der Lehrer gesagt, das wäre mein Problem. Ich würde mich nicht einlassen. Ich würde mit 2 Kollegen Schweine auf den Boden.
Aber guck, wohin es dich gebracht hat.
Ja. Manchmal muss man wissen, was man nicht will.
Manchmal muss man wissen, was man nicht will. Und was heißt, die Schweine von heute sind die Schinken von morgen. Alexandra hast du mitgebracht. Und wenn mich nicht alles täuscht, passt das jetzt auch in diese Schauspielzeit?
Absolut.
Mein Freund, der Baum.
Alter Freund aus Kindertagen, ich hatte manches dir zu sagen und wusste, du wirst mich verstehen.
Elena Uhlich ist heute hier zu Gast, die Schauspielerin, und sie ist irgendwann, Gott sei Dank, in Berlin gelandet. Das war schon gut an der Hochschule für Schauspielkunst.
Meinst du? Auch schlimm gewesen.
Nee, ich glaube schon. Aber es ist auf jeden Fall, du hast zu der Stadt immerhin ein Verhältnis entwickelt. Du bist darüber hinaus, glaube ich, hier wohnen geblieben, ne? Auch nach dem Studium erstmal.
Ja, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Berlin, wenn wir das ehrlich
sind. Das ist gesund, das habe ich auch. Ja.
Und die Schule hat dann zum Schluss zu mir gesagt, sie hätte mich umsonst ausgebildet, weil ich Film machen will.
Mhm.
Also Ernst Busch ist auch das, also ist auch eine Kaderschule, ne? Das wollen wir schon mal klar sagen. Es war 96. Da ging es da aber auch zur Sache.
Ah, okay, 96. Das heißt, da war auch das ein großes Ost-West-Ding wahrscheinlich?
Großes Ost-West-Ding, großes auch ambivalent. Mir hat dann irgendwann ein Lehrer gesagt, er wüsste, warum ich so gehen würde, weil ich ein Auto fahre. Also es war schon, das war auch, da gab es auch abenteuerliche Sachen. Also ich habe immer wirklich gekämpft. Also man hat auch, da hat dann ein Lehrer, weiß ich noch, der war letztlich, ganz, ganz interessante Geschichte, ich war da ein Strittfall, ne, bei der Aufnahmeprüfung. Also man hat mich nach Hause geschickt nach der Aufnahmeprüfung und hat gesagt, zur Zugangsprüfung soll ich bitte die Marie aus Wolzeck lernen. Und ich habe mich total geweigert. Die fand ich auch ganz blöd, das Stück, das Reklamstück. Und dann bin ich zu der Zugangsprüfung gefahren und dann hat eben diese eine Dozentin gesagt, also die dann an dem Tag für die Aufnahmeprüfung zuständig ist, sagt, und wenn ihr nachher kommt und die Dozenten sitzen da, und da sitzen ja dann 18 Dozenten, ne? Dann sagt ihr, was ihr spielt, und wenn euch was empfohlen worden ist, dann sagt ihr das. Mhm. Ne? Ja, und dann bin ich aufgetreten und habe gesagt, und dann spiele ich das, und dann ist mir das empfohlen worden und das spiele ich nicht. Und dann fiel da eine Stecknadel. Und dann hat die eine Dozentin aufgeguckt, mit der habe ich mich auch richtig angelegt später, und hat gesagt, und warum spielen Sie das nicht? Und dann habe ich gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, ich bin an die Rolle nicht rangekommen. So, und dann mussten wir 4 Stunden warten, dann kam man runter und sagte, ich müsste nochmal vorspielen. Ich soll die Marie spielen? Dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin ja an die Rolle nicht rangekommen. Ja, aber Sie können auch den Text, wenn Sie an die Rolle nicht rangekommen sind. Ich habe natürlich nicht den Text gekonnt. dann habe ich gesagt, ich habe jetzt einen Blackout und ich bin so panisch und sowas. Und dann hat man mich zur Seite genommen später und hat gesagt, so eine gute, eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst, wir nehmen sie nicht. Die gute, sie kommen in 10 Tagen wieder. Da, weil sie sind gut und wir sind uns aber nicht sicher. Und da ist so der Topftag von allen denen, wo wir uns nicht sicher waren. Aber allerdings sind wir uns einstimmig klar, dass wir nur an der Marie aus Wojciech sehen können, ob es funktioniert.
Oh.
Und ich sag dir was. Und dann bin ich nach Hause und bin todkrank geworden. Ich habe die dann gelernt und geübt und so. Und hatte Montag die Zugangsprüfung und habe Freitag mit 39, 45, 5, das ging hoch, dann haben wir Notarzt gerufen. Meine Mutter hat gesagt, du fährst nicht nach Berlin. Ich habe gesagt, ich muss hin. Ich weiß ja, warum ich so reagiere, weil ich alles in mir sträubt, sich diese Rolle zu spielen. Und dann bin ich dahin. 15 Frauen da, die alle ja für gut befunden waren, die alle nur noch mal kommen mussten und wir haben ja nur 10 Frauen insgesamt aufgenommen und es waren ja schon ganz viele aufgenommen. Und dann habe ich das gespielt und danach wurde man in einen Raum, also die alle in den Raum und wir sind dann hinter dem einen hinterher und dann sagte der, also bevor sie irgendwas sagen, sind alle 3 genommen und dann hat er zu den 2 ersten was gesagt und dann hat er gesagt, Frau Ulich, bei Ihnen waren wir uns am strittigsten. Und ich sage, aha, sagt er, dass Sie da spielen für eine Scheiße, wissen Sie überhaupt, was Sie machen? Und die Marie aus Wojciech, die fragt den Wojciech, bin ich ein Mensch? Die fragt, bin ich eine Hure? Und Sie sagen, Franz, bin ich ein Mensch? Sie haben überhaupt keine Ahnung und alles, was Sie machen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, aber warum nehmen Sie mich denn dann? Und dann hat er gesagt, ja, wir sind uns einig darüber, ein Schauspieler braucht 2 Dinge. Er muss eine Komik haben und er muss über die Rampe kommen.
Okay, das kannst du beides. So,
genau, und er hat gesagt, und von beiden haben sie mehr als genug und deshalb nehmen wir sie. Verstehen Sie, Frau Ulich, da gibt's Leute, die bringen sich da oben um. Die sind viel besser als sie, aber die interessieren uns nicht. Und sie schwappen schon so unangenehm über diese Rampe drüber. Das kommt hier alles weg. Und, so. Und ich habe immer gedacht, dass der gegen mich war. Es war der Leiter damals.
Okay.
Und habe Jahre später erfahren, dass der, also der war der, er hatte 2 Stimmen, alle anderen hatten nur 1 Stimme und er war der Letzte. Und es stand pari und er musste jetzt reden. Und dann hat er wohl 20 Minuten einen Monolog auf mich gehalten, wie unmöglich er mit mich findet. Und hat zum Schluss gesagt, und das ist so unverschämt, dafür bin ich für sie und sie muss auf die Bühne. Und der hat mich letztlich auf diese Schule verholfen, aber der war auch schlimm. Ich habe dann mit dem so ein Szenenstudium gehabt, so einen Monolog und dann habe ich gespielt und dann hat er gesagt, er würde jetzt die Probe abbrechen, ich könnte jetzt nach Hause gehen, ich wäre so dumm, ich könnte keine Zeitung lesen und nichts, aber sowas Brillantes hätte er noch nie gesehen. Und ist gegangen.
Ach, das ist so, also...
Ja,
ja, immer fertig machen. Also das ist, ja, Zuckerbrot und Peitsche.
Genau.
Und es ist natürlich auch so, dass es auch im Theater sehr verbreitet, ich glaube auch in der sowieso männliche Regisseure, ich muss da jetzt auch an hier an Kinski denken und wie heißt er, der...
Herzog.
Herzog, ne? Also das ist auch, oder überhaupt die auch diese ganzen Theatergranten Berlins, die ich jetzt auch gar nicht namentlich aufzählen will, aber wo sich auch alle gebauchpinselt fühlen und geschmeichelt fühlen und sagen, ja, das ist zwar hart und du wirst vom Ensemble bloßgestellt, aber der holt auch wirklich alles raus und dann bist du auch ganz brillant. Also es ist immer so diese Ambivalenz, dass auch wenig Leute den Mut haben, sich da mal hinzustellen und auch für andere. Ich kenne das auch von Schauspielern, die mir sagen, ich habe die Eier nicht. Ich habe die Eier nicht.
Hast du auch nicht.
Wenn ich sehe, dass der da jemanden fertig macht, ich finde mich jedes Mal scheiße, aber ich stelle mich nicht raus und sage, so kann das nicht weitergehen. Ich meine, heute ist inzwischen in manchen Theatern, ne, durch eine höhere Sensibilität, durch vielleicht auch eine Anonymität oder durch irgendwelche, wie heißen die dann, Befindlichkeitsbeauftragte oder so, da geht es dann vielleicht zu häufig in die andere Richtung. Aber Fakt ist, dieser Mythos, dass man jemanden so zerquetschen und brechen muss, um die Brillanz aus ihm rauszuholen oder dass man sich geschmeichelt fühlt, weil man vorher von derselben Person kurz mal zerstört wurde, das ist schon eine komische Sache.
Ja, und das ist natürlich im Schauspiel oder eine Zeit lang, das habe ich jetzt auch, wie ich mein Buch angefangen habe zu schreiben, habe ich darüber viel nachgedacht, über diese ganzen Sachen, ob mir auch gerade diese MeToo-Bewegung, ne, ob mir da auch sowas passiert ist. Ich bin da auf eine Art durchgekommen, trotzdem gibt es ganz viele Sachen, die nicht koscher sind, ja, die in den Jahren und gerade dieses Brechen von Leuten und dieses, weißt du, du spielst ja auch so, weißt du, du willst ja so unbedingt auch auf diese Bühne, ja, oder du willst so unbedingt eine Rolle kriegen und da ist so viel Angst auch dabei, ja, und es geht ja auch immer darum, wenn dir auch immer gesagt wird, du lässt dich nicht ein oder du musst mal durchlässiger werden oder es geht ja immer gegen dich, immer. Ja, und da
es geht, also weiß ich, auf jeden Fall ist es ein schmaler Grat, weil es immer sehr intim ist.
Immer.
Ne? Und ich glaube, das muss auch sein.
Und das wissen die, da gehen die rein.
Ja, und das wird sicherlich auch so sein, dass es da viele verantwortungsbewusste Regisseurinnen und Regisseure gibt, die wissen, wie vorsichtig man mit diesen Innereien, mit dieser Seele, mit diesem vielleicht noch Unbekannten umgehen muss. Und eben auch die wissen, wie manipulierbar das ist. Ne? Das glaube ich schon. Und ich denke, dass diese ganze MeToo-Sensibilität, ich finde es interessant, dass du sagst, wir sprechen gleich kurz mal über das Buch, dass du sagst, als du das geschrieben hast, bist du da gedanklich durchgegangen und du glaubst, du bist da irgendwie ganz gut durchgekommen. Das habe ich damals auch gedacht, als es so aufkam und als ich gefragt wurde, ob ich nicht auch mal Beispiele dafür geben könnte. Und dann habe ich auch so nachgedacht und habe gedacht, nee, ich glaube, weil ich mir meiner selbst sicher bin und relativ selbstbewusst auch, glaube ich, schon war, konnte ich das, glaube ich, immer umschiffen. Und irgendwann später ist mir bewusst geworden, wie häufig ich in Situationen einfach aus vorauseilendem Gehorsam bestimmte Dinge gemacht oder nicht gemacht habe, weil wir einfach so geprägt sind, weil wir wissen, wie bestimmte Dinge funktionieren. Wir wollen gefallen. Nicht nur, weil wir auf eine Bühne wollen, sondern auch, weil uns der Arzt mögen soll, weil uns der Vermieter nehmen soll für eine Wohnung. Das heißt, dass man bestimmte Dinge diesem System anbietet, sie sich aber gar nicht bewusst macht, weil man das schon so automatisch tut. Ja, damit rede ich jetzt nicht von kurzer Rock oder Klimper, Klimper oder hier ist meine Telefonnummer, sondern es geht um so ein Säuseln, um dieses Spielchen, von dem man weiß, das ist jetzt so wenn ich jetzt das sage, dann, das ist ja auch so ein.
Aber das ist ja ein ganz schwieriges Feld, ne?
Also, ist es, ja.
Weil es gibt ja auch das, was ich ja, ob mit einer Frau oder mit einem Mann, sei jetzt mal völlig dahingestellt. Ich mag ja auch mal einen Witz zu machen und sowas Flirtives, was
total,
ja eine Zeit.
Absolut.
So, und jetzt ist aber die Frage, wann ist es ein Machtgefälle, was kippt? Weil mittlerweile traut man sich ja fast gar nichts mehr. Ne? Also auch gar nicht mehr mal einen Scherz zu machen, weil man denkt, oh Gott, man kommt gleich in so eine Ecke, was man gar nicht will. Und ich meine, wenn du dir diese ganzen Filmfeste, ne, wo du warst, also wo dann auch Kolleginnen und oder auch ich, weißt du, auch bei Redakteuren stand und man über Rollen gesprochen hat und natürlich hat man geguckt, dass man gut aussieht und natürlich wusste man,
ja, aber na klar,
entschuldige, genau, ja, man ja, wusste, der ja, guckt ja gerne auf den Busen, es hat einen auch nicht gestört, also weißt du, es ist, weil ich drüber stehe.
Es ist immer wieder ein schmaler Grat.
Es ist
absolut
ein schmaler Grat.
Und es muss vielleicht von Situation zu Situation dann bewertet werden, weil ich habe das Gefühl, wenn es in die eine oder in die andere Richtung so pauschal besprochen wird, dann ist man damit auch nicht, bin ich damit auch nicht fein.
Nein, total nicht. Und wenn ich jetzt sage, im Gespräch siehst du ja, ob jemand dich anguckt oder mit den Augen mal auf den Busen. Jetzt habe ich mir ein Dekolleté, jetzt können wir natürlich darüber diskutieren, dass man sagen könnte, warum machst du das Dekolleté nicht hochgeschlossener? Dann sagt man als Frau, nein, ich habe das Recht, tiefes Dekolleté. Also es ist eine schwierige Frage.
Es ist wie so ein Wikipedia-Eintrag, ja, bei dem jedes dritte Wort blau ist, weil man das Gefühl hat, da macht man sofort ein neues Thema auf,
genau,
das auch blöderweise seine Berechtigung hat. Also sowohl das, hey, jetzt geh durchs Leben und zerdenk nicht alles und empör dich nicht über jeden Scheiß, ist genauso richtig wie, nee, Moment, so kann es aber auch nicht weitergehen. Also es ist so widersprüchlich und damit muss man irgendwie versuchen, klarzukommen.
Und das ist schwierig. Es ist in der jetzigen Zeit auch, was die Sprache betrifft.
Ja.
Mit Gender, mir ist das wichtig. Also mir ist auch wichtig, dass man auch bestimmte, also wir sagen das jetzt nicht was, aber ich hätte zum Beispiel auch ein Lied von der einen Sängerin, was ich früher gemocht habe, was de facto jetzt nicht mehr geht. Und das muss man auch akzeptieren.
Das ist das die Sängerin, die wir eben gehört haben mit dem Baum. Man hätte auch was nehmen können, da gibt es auch so eine Soße,
ja,
die man so auch nicht mehr nennt. Und das ist dieses Lied. Das.
Ja, und das war ein ganz großer Hit zu einer Zeit. Mhm. Ja. Und aber weißt du, neulich bin ich in einer Stadt, ich glaube, ich bin in Magdeburg. Ja. Und der im Theater, der ganz nett, der uns betreut, der bringt von den umliegenden Restaurants eine Speisekarte, dass man... Und da steht genau dieses Schnitzel, genau so wortwörtlich auf dieser Speisekarte. Das würde in Berlin, du würdest den Hut aufstellen und auch zu Recht. Aber da, das ist ja verrückt. Das steht einfach.
Es steht da einfach noch.
Steht da einfach noch.
Mhm.
Und ich denke so, aha. Und das bemühe ich mich, verstehst du? Ich bemühe mich trotzdem, wenn jemand sich diskriminiert fühlt, versuche ich das zu verstehen und sage, ich möchte dich nicht diskriminieren und ich möchte das nicht und ich kann es streichen aus meinem Wortschatz und ich probiere das.
Ohne dass es wehtut, das ist genau,
das
habe ich da mal neulich gerade im Gespräch, es gibt so Sachen, die, und das sollte man auch jeder und jedem einräumen, es gibt Menschen, die mehr Zeit dafür brauchen, es gibt Menschen, die für sich selbst andere Regeln aufstellen, es gibt Menschen, die erst selbst betroffen sein müssen in so einer Situation, um es zu verstehen, also es auch da, wir machen das ja alle, um das Gefühl zu haben, dass alle Menschen gut und gleichermaßen respektvoll behandelt werden, so sollten auch die Kritiker dieser Menschen ein bisschen Luft drin lassen in dieser Diskussion.
Aber man
Diskussion.
Muss schaffen, Bettina, was ein großes Problem ist. Ich frage dann, also auch bei Diskriminierung, ich frage dann, sag auch, wie möchtest du gelesen oder genannt? So, ich frage solche Sachen. Viele tun das nicht und hinter vorgehaltener Hand hetzen die eigentlich viel schlimmer, ja, als so nach dem Motto, negieren das. Ich probiere es zu verstehen. Es ist für mich auch nicht immer einfach, weil ich natürlich mit etwas aufgewachsen bin, was so ist. Aber mich mal kurz umzudrehen, tut mir auch nicht weh. So, aber lass es im Diskurs bleiben.
Sehr gut, ist gut. Jetzt spielen wir erstmal Musik und dann müssen wir mal über dieses ominöse Buch sprechen, das es jetzt eigentlich haptisch noch gar nicht gibt.
Nee, aber ihr könnt es vorbestellen.
Wir können es vorbestellen, genau. So, jetzt haben wir aber erstmal Perfect, Ed Sheeran. Und das war, da hatten wir vorher schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Damit ging unser Gespräch eigentlich los. Hedda, die sich beeilte, auf die Welt zu kommen, auch dieser Song ist dieser letzten Geburt gewidmet.
Du meinst, mit I Was Made for Loving You habe ich sie reingeschunkelt und rausgebracht. Gepresst habe ich sie mit Perfekt.
Das kannst nur du beurteilen. Du warst Mut.
Die Sonne ging auf.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me.
Da sitzt sie und atmet schwer.
Bettina, weißt du, was ich dir sagen muss? Es gibt eine Situation, wie meine Oma gestorben ist, kam die Pfarrerin und dann haben wir so ein Vorgespräch geführt und dann hat sie gesagt, weil meine Tante, und wir hatten so Lieder rausgesucht, die meine Oma so gern gemocht hat. Und hat die Pfarrerin gesagt, es war eine Urnenbestattung, hat gesagt, darf ich Ihnen einen Tipp geben? Singen Sie was. Und dann haben wir gesagt, warum? Und die Oma und James Last und so. Und dann hat die gesagt, weil sie am Leben sind und weil Musik einen so wegschwemmen kann, wenn die vom Band kommt, sie wissen nicht mehr, wohin sie in ihrem Stuhl sollen. Singen Sie.
Schön, wow.
Und das habe ich gerade, wie dieses Lied kam und ich an die Geburt gedacht habe, das haut mich, mir sind die Tränen eigentlich, ich habe auch gesagt, mach das Lied weg. Es ist so toll, aber es ist eben so emotional und du verbindest damit so viel, dass wir es eigentlich hätten singen sollen, weißt du? Egal.
Ich nenne es überhaupt nicht egal. Und was ich jetzt sage, das mag ein bisschen cheesy klingen und ich finde es ganz blöd, dass ich es so anmoderiere, weil es überhaupt nicht cheesy ist, aber in so Momenten, in denen es mir besonders gut geht und in denen ich spüre, und es geht mir sehr häufig sehr gut, ich habe ein ganz tolles Leben und das Schönste an meinem Leben ist, dass es weitestgehend selbstbestimmt ist. Ja? Und wenn ich mir dessen bewusst bin, muss ich in den letzten 2 Jahren vermehrt an Frauen in Afghanistan denken. Es tut mir, also es ist jetzt, das meine ich, es klingt jetzt so pathetisch, es klingt jetzt so gewollt gefühlig, aber es wird, ich habe auch das Gefühl, je älter ich werde, desto schlimmer ist es, desto schwerer komme ich damit klar, dass es auf der Welt Menschen gibt, die andere Menschen so unterdrücken, in vielen Ländern, aus vielen verschiedenen Gründen. In dem Fall ist es eine Mischung aus Tradition und Religion. Und was Frauen dort widerfährt und wie sehr der Lebensradius dieser Frauen beschränkt wird, das halte ich im Kopf gar nicht aus. Also ich habe wirklich so das Gefühl, ich werde verrückt, wenn ich darüber nachdenke. Und wenn ich dann höre, dass, das gehörte ja zu den ersten Verboten, dass Tanzen und Singen und Musik hören verboten ist, dann wird mir klar, wie viel Angst diese Männer haben, dass sie nicht stark sind, dass sie nicht überlegen sind, sondern ganz im Gegenteil, weil sie wissen, welche Kraft die Musik hat. Weil sie wissen, dass ein Song genau das machen kann, was du gerade beschrieben hast.
Raus
auf schön, das ist so, du wirst glücklich, du hast Gänsehaut, du schwitzt, du frierst, du springst, dein Gehirn feuert Bilder ab, Erinnerungen, ob du die Augen offen hast oder geschlossen. Musik gehört einfach zu den schönsten legalen Drogen, die man sich nur denken kann und ist eine Befreiung. Und natürlich ist das der große Feind derer, die unterdrücken wollen und die klein halten wollen. Und das hast du jetzt auch gerade, ich habe dich gesehen, wie du dieses Stück gehört hast. Würde ich es nicht eh wissen, habe ich gedacht, ja, das macht Musik. Musik ist wie eine
Droge. Wow. Eine ganz große, freie Droge.
Ja. Ja. Wir machen jetzt den Cut hin zu deinem Buch. Ich kann dich ja mal fragen, ob du, wenn du schreibst, und du hast ja schon gesagt, und du gehst sehr, sehr offen damit um, du bist Legasthenikerin, aber es gibt ja heutzutage wahrscheinlich auch irgendwelche Programme, vielleicht diktierst du auch deine Gedanken.
Ich diktiere.
Ah, guck. Okay.
Ich diktiere.
Das heißt, du hörst keine Musik, wenn du schreibst.
Null, gar nicht. Ich kann auch nicht vor dem leeren Blatt sitzen, sondern ich habe mit meiner besten Freundin zusammen diesmal geschrieben.
Niki, der wir vorhin auch das Lied gewidmet haben.
Weil Niki ist einfach, wir haben zusammen studiert und alles und die kann einfach fantastisch schreiben und die hat mich auch immer unterstützt. Und 3 Bücher habe ich wirklich mit einer anderen Frau geschrieben, wo ich daneben gesessen habe und Wort für Wort diktiert habe. Und jetzt habe ich elend viele Sprachnachrichten und alles geschickt und gemacht und getan. Aber physisch hat Niki das aufgeschrieben, weil ich es nicht kann. Ich kann es nicht, also weil ich verliere bei dem Satz, also wenn ich ihn rede, ja. Aber in dem Moment, wo ich ihn schreibe, dadurch, dass ich darüber nachdenke, ob ich sehr mit H schreibe oder nicht, habe ich den Gedanken dahinter schon vergessen. Mhm. Ja. Mhm. Und so haben wir das gemacht und ich glaube, das ist ein... der Verlag hat letztes Jahr angerufen und hat gesagt, Frau Ullich, wir wollen ein Buch. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe ja gar nichts zu erzählen. Und dann hat die gesagt, ich mache jetzt Instagram, mir geht super. Und ich mache das, ja, aber Frau Ullich, wir würden so gerne ein Buch. Die Leserin auch. Aber ich sage, aber worüber schreiben wir denn ein Buch? Und dann haben die gesagt, über ihren 50. Geburtstag. Und habe ich gesagt, die sind noch nicht ganz bei Trost. Und dann, den ich wirklich probiere auszumerzen, ne? Wo seit 2 Jahren fragen mich Freundinnen, wann kommst du endlich in den Club? Ich meine, die 50er ist ja, das ist ja Damoklesschwert. Also das ist ja ein Wahnsinn.
Das ist leider die Show der 50.
Eine Show, das glaube ich nicht. Und zwar monatelang, jahrelang vorher schon. Wann
wirklich?
Ist es soweit?
Also ich kann dir nur sagen, aus eigener Betroffenheit, ich habe mich nie mit meinem Alter, das war mir, ich musste mich manchmal daran erinnern, ich musste manchmal andere Leute fragen, wie alt bin ich?
Aber 49. Nicht die 50.
Aber 50 war für mich so, dass ich dachte, verdammt, 50, huh. Und weißt du, was dann passiert ist? Nüschte.
Eben, das sagen auch alle, aber es wird ein Riesengeschiss drum gemacht. Und dann sagt der Verlag noch so jetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das aber nur, dann fühlte ich mich natürlich auch total gebauchpinselt, Bettina, verstehst du? Dann wollen die ein Buch über meinen 50er. Dann habe ich gedacht, vielleicht kann man damit die 50 auch so ausmerzen. Man schenkt sich so ein Buch, stellt sich dahin und so. Und dann habe ich gedacht, okay, weil zum Beispiel mein allererstes Buch, Mein Gewicht und ich, wollte ich ja meinen Anti-Fitness-Ratgeber nennen. So wollte ich den ja damals nennen.
Du bist auf die Spiegel-Bestseller-Liste gekommen.
Ja, Platz 8,
damit.
Meine Liebe, Platz 8, sage ich dir. Und dann, und zwar so geil.
Chapeau.
Und dann wollte den aber eigentlich den Anti-Fitness-Ratgeber nennen. Und das hat der Verlag nicht erlaubt, weil Anti nicht gut für den Verkauf ist. Das hat man ja solche Studien geführt. Und dann habe ich gedacht, okay, aber wenn ich ein Buch schreibe, dann geht es nicht darum, so nach dem Motto, weil es gibt ja so ganz viele 50er Bücher, aber es ist immer so, dass als Frau man jetzt schon wieder das Gefühl hat, jetzt muss man so Bücher lesen, wie erhält man sich, wie bleibt man fit, wie ist man sexuell weiterhin aktiv, wie bleibt man weiterhin schlank, wie beugt man der Osteoporose vor. Also man darf ja als Frau nie sein. Früher darfst du nicht sein, weil du irgendein Bild entsprechen musst, ja, wie das mein erstes Buch, Mein Gewicht und ich in dieser Filmbranche. Ich musste schlanker sein als je zuvor und das und das und man überhaupt so sein. Und jetzt, wo man 50 wird, wird nicht einfach gesagt, hey geil, du wirst 50, sondern es ist halt, oh ja, jetzt musst du aufbauen, Halbwertszeit. Jetzt, wenn du als Frau jetzt nicht auf deine Gesundheit achtest, dann geht's wirklich rapide nach unten. Und ich denke so, wann darf ich denn mal die Currywurst essen?
Hast du vorhin übrigens gemacht.
Aber mit Leidenschaft.
Wir haben hier auf dich gewartet und dann hieß es, ja, die kommt 10 Minuten später, die geht noch eine Currywurst essen. Ich gedacht, das ist ja wohl nicht zu glauben.
Ich muss in Berlin, das ist der Pabloschew Reflex, ich steige da aus und ich muss zu Curry 36. Ich kann gar nicht anders. Ich habe einen derartigen Speichelfluss, dass ich auch die einzige Schlange, wo ich mich in die Schlange stelle und wirklich 15 Minuten warte und es immer schlimmer wird mit dem Speichelfluss.
Ach, so eine Schnecke.
Wirklich.
Eine Schleimspur.
Stehe ich da und dann sage ich mit gerne ganz viel dick Mayo und noch Zwiebelchen drauf und die Wurst ohne da. Also es ist großartig. Wie kommen wir darauf aufs Buch? Und dann habe ich gesagt, wenn ich ein Buch schreiben darf, einfach über das, wie es ist und über das, dass ich mir meine Wurst weiterhin gönnen darf und dass es doch eigentlich so toll ist und einfach ein Hommage an mein Leben und eine Hommage an dein Leben. Also ich gehe quasi, das Buch also es war, ist wo ganz anders hingegangen, als es eigentlich sollte. Und ich gehe meine 50 Jahre durch. Und du sollst eigentlich, es ist kein Ratgeber, Ja, sondern es ist einfach so, wie bin ich denn die geworden, die ich bin? Und auch ein Innehalten und auch ein lustige Anekdoten erzählen, Sachen, die man vielleicht nicht gewusst hat, Sachen, wo man sich wiederfindet. Und ich bitte dich, wenn du es auch liest, wenn du Lust hast, ich meine, es ist immer ganz schrecklich, wenn dann so Leute bei dir sitzen, die kommen ja jede Woche und dann immer sagen, ich habe ein Buch geschrieben, lies doch mal. Es ist ja wahnsinnig anstrengend, auch von Kollegen so Bücher zu lesen. Aber es soll da draußen euch, es soll euch mitnehmen auf eine Reise, dass man vielleicht auch nochmal stolz auf sich ist oder sagt, hey, guck mal, das habe ich geschafft und da bin ich so abgebogen, wäre ich so abgebogen, wäre es vielleicht anders gegangen. Durch meine Liebe, durch mein Leben, dann kam der Prinz und weißt du, was das Schöne ist? Es ist wie so ein kleiner Lebenslauf, der gefüllt ist und der dann auch mit Niki eben, das ist meine engste Freundin und die begleitet mich jetzt seit über, Gott, ich werde ja 50, also die begleitet mich seit 30 Jahren und hat so sozusagen mein Erwachsenwerden mitgemacht und mit der führe ich immer absurde Diskurse und wir kommen uns natürlich vor wie 24. Sind wir natürlich nicht, aber wir kommen uns so vor und jetzt reden wir aber schon darüber, wie das mit den Hitzewallungen ist. So.
Und du hast es wieder geschafft, diese vierte Wand zu durchbrechen. Erst hast du mich direkt angesprochen, dann hast du die Hörerinnen und Hörer und du machst es genau richtig.
Und wenn ihr es jetzt vorbestellt, dann bin ich auf der Spielliste. Das ist wichtig.
Okay.
Ja.
Okay.
50 ist kein Tempolimit, sag ich.
Du wirst 50?
Ich werde 50.
Das kann ich gar nicht
glauben. Nein, sag's nochmal.
Schreib doch ein Buch.
Ja, schreib ein Buch. Und das Titel, wenn ihr den Titel seht, googelt das nachher mal 50. Einmal nicht googeln. Ihr könntet auch Exkursien oder sonst irgendwas. Ist interessant, ne, dass man googelt, wie das Tempo nimmt.
Ja, weißt du, was ich meine? Als Synonym für etwas, ne?
Mhm. Ihr sucht einfach etwas und dann werdet ihr sehen, weil ich habe lange auf dem Land gelebt. Und auf dem Land ist es so, dass wenn jemand Geburtstag hat, dieses 50er oder 30er Schild aufgestellt wird.
Ach.
Und deshalb ist dieses Cover so, weil ich mich darüber...
50 ist kein Tempolimit, so heißt nämlich das
Buch. So heißt das Buch und ich habe dieses 50er Schild in der Hand, weil auf dem Land, und das, da habe ich mich immer drüber lustig gemacht, und dann habe ich gedacht, nee, ich mache mich nicht drüber lustig, ich mache das auch. Kennst du das nicht? Fahr mal durch Österreich, da stehen, also bei den Geburten stehen da Störche und wenn jemand einen runden Geburtstag hat, steht immer dieses runde Schild, da drum hängen dann Fotos.
Geil, die Vorstellung, dass ich dann sage, weil ich tausendmal geblitzt wurde, nee, Moment, ich dachte, hier haben einfach ganz viele Leute Geburtstag in diesem Ort.
Ja, so ist es.
Das ist ein echtes 30er Schild gewesen, schöne Scheiße. Okay, gut. So, pass auf, jetzt kommt die Hymne an deinen Mann. Dass du eben Prinz gesagt hast, das übergehe ich jetzt mal, dass du wie alle oder viele Mädchen, ich wollte es nämlich nicht, ich sag's gleich, Prinzessin werden wolltest, okay. Aber dass du dann später nochmal gesagt hast, du hast deinen Prinzen gefunden. Prinzen, finde ich, klingt immer so, als hättest du wirklich darauf gewartet, erlöst zu werden. Hat er dich erlöst? Hat er dich gerettet vor irgendwas?
Ja, vor der Einsamkeit vielleicht. Na, ich habe keine Ahnung, aber es ist wirklich so, das ist auch tatsächlich, da muss ich auch nochmal ganz kleine Werbeeinlage an mein Buch. Das ist das Interessante an dem Buch, dass ich mich das selbst gefragt habe, weil so stark, ich komme aus einer wahnsinnig starken Frauendynastie, ja, keine Frage. Und trotzdem komme ich auch aus der Filmwelt. Und ich komme aus irgendeinem merkwürdigen Ding, aus der Märchenwelt. Und in den Märchen ist immer, also ich stehe wirklich, das ist ganz schlimm, das darf ich gar nicht sagen, aber ich stehe auf diese Filme, auch diese Jugendfilme früher, eine wie keine, weißt du, dieses unscheinbare Wesen.
Ach so, okay.
Und dann kommt der Bad Boy. Das ist ja genau das, wovor wir heute Probleme haben, dass Frauen ja trotzdem, auch wenn sie alle sagen, nee, dann diesen Bad Boy-Image immer noch anheben. Ich meine, guck dir die ganzen Filme an, guck dir Twilight an, guck dir 50 Shades of Grey an. Wir haben immer böse Männer, die nackt am Klavier spielen. Ja, und die Frauen sind alle jungfräulich und drehen durch und eine Armada an Menschen geht da rein. Und dann frage ich dich, wie kann denn das sein, wenn wir sagen, darauf stehen wir eigentlich nicht? Irgendjemand muss ja darauf stehen.
Nein, ich glaube schon, aber es ist ein Unterschied, ob ich mir diese Fantasie vielleicht auch, oder anders, wenn du jetzt sagst, irgendwie habe ich mir auch so ein bisschen den Bad Boy gewünscht, dann tust du das aus einer Selbstermächtigung heraus. Du bist ja jemand, der eine gewisse Stärke hat. Du kannst von dir aus sagen, ich will dich, komm, Bad Boy, komm zu mir, weil du weißt, er wird dich nicht zerstören. Du hast diese Kraft. Es ist ja was anderes, ob jemand kommt und dich unterwirft, weil er das will, oder ob er dich unterwirft, weil du das willst.
Also für dich ist der Prinz der unterwirft.
Nein, eigentlich. Der Bad Boy ist der unterwirft.
Der Bad Boy ist der, aber der Prinz ist ja der, oder sagen wir mal in meiner Welt, ich bin ja eine ganz starke Prinzessin. Ja, ich brauche tatsächlich einen starken Partner, sonst langweilig.
Ja, das kann ich total verstehen.
Und deshalb ist der Prinz sozusagen, deshalb sage ich auch Prinz, der Inbegriff von dem, der hat halt alles. Weißt du, der kann alles und dadurch hat er die Kraft, dass ich mich nicht langweile. Vielleicht kann man es so sagen. Und er hat Humor.
Du brauchst einen Typen auf Augenhöhe.
So ist es.
So.
Der aber auch mal sagt, Uli, Schluss jetzt.
Der aber auch eine Frau auf Augenhöhe akzeptiert. Und das ist ja auch so ein bisschen der Zauber daran, wenn man es so nennen will. Oder auch das Schwierige, um es in deinen Worten absolut richtig.
Und Leute haben mich manchmal gefragt, meint, was sie für tolle Männer hatten. Also ich meine, mit Fritz Karl sind sie zusammen und einer meiner engsten Freunde ist Henning Groh, Baum. Henning. Und man sagt, wäm. Und ich sage, du kannst mir Henning auf den Bauch binden. Das ist überhaupt kein Mann, den ich sexuell attraktiv finde. Aber
ganz herzliche Grüße. Shoutout an...
Aber die Mehrheit lieben Henning und ist auch völlig okay. Aber der kommt mit mir gut klar, weil wir auf Augenhöhe sind. Und das ist so toll.
Wenn Sie das Gefühl haben, Henning Baum, das ist doch der Typ, der immer noch als Starschnitt an meiner Wand über meinem Bett hängt. Sie können sich die Hörbar mit ihm jederzeit übrigens anhören als Podcast. Wir haben ein riesengroßes Aquarium voller bereits aufgenommener Gespräche. Sie können darin herumfischen und zum Beispiel, ist jetzt ein guter Moment, Anke Engelke und Bastian Pastewka oder Anne Will oder Henning Baum oder Nina Hoss, Claudia Michelsen, Reinhard May, Johann Lafer, Senta Berger, René Polisch oder viele, viele andere können Sie sich noch annehmen. Martin Wuttke war auch ganz, ganz toll. Ulrike Kriener war auch ganz, Karin Mioska. Mensch, ich muss mir die alle auch nochmal anhören. Heute ist Elena Ulich da und wenn Sie jetzt denken, Mensch, und ich habe den Großteil des Gesprächs leider verpasst, haben Sie auch die Möglichkeit, sich die als Podcast anzuhören über die ARD Audiothek oder über die Radio 1 Homepage oder über YouTube. Und wir spielen jetzt ganz schnell die Hymne an Fritz Karl. Letzter Tag von Grönemeyer.
Weiß man, wie oft ein Herz brechen kann, wie viel Sinne hat der Wahn, lohnen sich Gefühle? Wie viele Tränen passen in einen Kanal, leben wir nochmal, warum wacht man auf? Was heilt die Zeit? Ich bin dein siebter Sinn, dein doppelter Boden, dein zweites Gesicht.
Elena Ulich ist heute hier zu Gast, die Schauspielerin. Und jetzt werden Sie sagen, Schauspielerin, ist sie nicht auch Influencerin und Autorin? Ja. Ihr Buch 50 ist kein Tempolimit kommt raus am 1. August, je nachdem, ob Sie es jetzt als Radiosendung hören, kurz vor der Sommerpause, oder ob Sie es als Podcast hören, ist das Buch vielleicht auch schon draußen erschienen im Knauer Verlag. Es gibt noch einen Song, der übrig geblieben ist, Karel Gott, Für immer jung.
Ja, und das ist einfach, das muss man einfach hören, weil die wenigsten kennen das. Und ich habe den Karel Gott noch mal kennengelernt.
Ist das seine Version von Forever Young? Ja. Also ist das der, es ist ein Cover.
Ich glaube, es ist ein Cover und es ist Habe Blue Jeans in der Hose, du drehst durch.
Habe Blue Jeans in der Hose?
Du musst dieses Lied dir ganz an, du kennst es glaube ich nicht. Und es gibt mir eine Kraft, es ist auch eins von Nickys und meinen Liedern, Herr Karlsmann, meine Kinder, Griechenland, wir haben dieses Lied nur gehört. Und es ist auch das Lied meines Buches. Ich mache mir dann so Lieder, weil das ist einfach... Das ist wirklich, das
und
ist das
Lied. Und du hast Karel Gott noch kennengelernt, sagst du?
Ich habe den kennengelernt. Wir haben den in Wien, war mein Mann und ich bei einer Veranstaltung. Und da haben wir, das war ein ganz feiner, wirklich toller Mann.
Freundlich ist der.
Ja, ganz, der war...
2019 ist er gestorben.
2019 habe ich jetzt gerade von meinem ist er gestorben. Ich bin mit dem mal Taxi gefahren. Ist ganz freundlich gewesen.
Er ist ganz einfach. Freundlich und er ist da eben aufgetreten. Das war in Wien, glaube ich, in der Hofburg war irgendwas. Und dann... hat er eben dann die Biene Maya eben nochmal, das ist ja nochmal aufgelegt worden.
Das ist auch so Fluch und Segen. Ja. Ne? Dann hast du so einen Hit und alle assoziieren dich damit und eigentlich denkst du, Mensch, ich kann auch noch ganz andere Sachen.
Ja, aber es ist eben die Eintrittskarte. Du, Pretty Woman, entschuldige Julia Roberts. Ich möchte sie auch am liebsten nur in Pretty Woman sehen.
Ja? Ja. Oh, die hatte gute andere Filme.
Ich weiß, Pretty Woman, entschuldige, das ist
halt... Wie deutsch du das sagst, in Pretty Woman. Oh, so hat meine Mutter in Pretty Woman. Meine Mutter hat immer gesagt, Mensch, die Leute wollen nicht so komplizierte Arthouse-Filme.
Nein!
Die Leute kommen nach Haus von der Arbeit, die wollen Pretty Woman sehen, die wollen sich auf was freuen.
Ja, die so wollen auch Dirty Dancing, ich habe die Melonen getragen und Pretty Woman. So sieht's aus.
Ich habe die Melonen getragen?
Kennst du das? Hör bitte auf! Oh Gott, Bettina, wirklich, wir müssen zusammen Fernsehabend machen.
Ich spüre, wohin das geht. Hier machen wir einen Cut, denn den Rest möchten wir Ihrer Fantasie überlassen. Elena Ulich war hier gerade zu Gast in der Hörbarust. Sie können es sich als Podcast noch anhören. Sie können ihr Buch kaufen. Sie können ihr folgen in den sozialen Medien auf Instagram.
Unter Elena Ulich.
Sie können eigentlich zukünftig ihr ganzes Leben mit Elena verbringen.
So ist es.
Halb digital, halb echt. Also vielen Dank, dass du hier warst, liebe Elena. Und danke euch. Mal.
Schönen
Tschüss.
Abend.
Ciao.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.